Herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist wie immer Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli.
Wir lesen Elantris und sind in der zweiten Folge und haben gelesen Kapitel 6 bis Kapitel 10. Und ich weiß jetzt nicht, wer jetzt einsteigt oder so, das wäre ganz eigenartig. Und nicht weiß, um was es geht, der kann die letzte Folge nochmal hören. Da haben wir ein bisschen mehr zu Brandon Sanderson und seinem Worldbuilding und seinem Magiesystem erzählt und haben auch schon die ersten 100 Seiten gelesen. Diesmal sind es die zweiten 100 Seiten und bevor wir aber da einsteigen, Lukas, wie immer, hol uns mal ab, was für eine Ausgabe haben wir gelesen, vor allem aus welchem Verlag, das haben wir nämlich natürlich rausgefunden, das war unsere Hausaufgabe, ne? Wie wird der Verlag, in dem dieses Buch erschienen ist, ausgesprochen, und dann erzähl uns bitte nochmal, was bisher passiert ist.
Was sehr peinlich ist für einen Literaturpodcast, es handelt sich um den Piper Verlag, nicht Piper, wie wir vermutet haben, es hat hier nichts mit Rohren zu tun oder sowas, die wir jetzt hier, sondern geht einfach auf den Nachnamen des Gründers zurück, einfach Piper. Genau, vierte Auflage, nach einer deutschen Übersetzung von Ute Brandt aus dem Jahr 2007. Der Originaltext von Brandon Sanderson ist im Jahr 2005 erschienen. Das nochmal kurz zur Orientierung. So, was ist das letzte Mal passiert? Die göttliche Stadt Elantris. Einst sei sie aus weißem Stein errichtet worden. Ein Wunder aus Licht und Symmetrie. Ihre Bewohner von silbriger Haut und leuchtendem Haar hatten mit bloßen Gesten Magie gewirkt. Elantris war nicht nur eine Stadt, sondern ein sichtbarer Beweis göttlicher Gunst. Und jeder konnte durch die Schaort, einem undurchsichtigen Verfahren, als Elantrier erwählt werden. Vom kleinen Bauern über den mächtigen Kaufmann hin zum Adligen. Doch dann kam der Bruch, die sogenannte Reot. Über Nacht erlosch das Licht. Die Aons versagten, die Erwählten wurden zu Gezeichneten. Nicht tot, aber auch nicht lebendig. Die Stadt verfiel und wurde unbewohnbar, doch die Schaort blieb. Immer wieder werden noch heute Menschen von ihr erwählt. Doch anstatt zu strahlenden Gottheiten, werden sie zu zerfallenden Elendsfiguren. 10 Jahre später trifft die Schaort Prinz Raoden des Königreichs Arelon. Seine Erhebung bedeutet nun Verbannung. König Jadon erklärt seinen Sohn für tot und lässt ihn nach Elantris bringen. Hinter ihren Mauern zeigt sich der ganze Absturz einer Zivilisation. Zerfallene Paläste, verschmutzte Straßen und Bewohner, die zwischen Apathie und Brutalität schwanken. Verletzungen bleiben für immer. Selbst kleine Wunden werden zur ewigen Qual. Elantris ist kein Ort des Todes, sondern des endlosen Dahinsiechens. In dieser trostlosen Realität begegnet Raoden Galadon. Galadon kennt die Fraktionen der Stadt, die informellen Machtzentren, die Gefahrenzonen. Er weiß, wer herrscht und warum. Während er Elantris als Endstation akzeptiert hat, weigert sich Raoden, die Stadt als unveränderlich zu begreifen. Zur gleichen Zeit erreicht Sarene von Theod die Hafenstadt Kay. Sie reist als Braut und wird als Witwe empfangen. Raodens angeblicher Tod macht die politische Ehe zur Farce, doch Sarene entscheidet sich zu bleiben. Durch die Verbindung von Arelon erhofft sie sich die Unterstützung gegen das immer aggressiver auftretende Königreich Fjorden. Trotz allem fehlt ihr die familiäre Wärme, die sie zwischenzeitlich im Hause ihres Onkels Kiin findet, der vor einiger Zeit Theod den Rücken gegen Arelon kehrte. Währenddessen betritt Chaten, ein fjordelischer Priester der Shu-Derrit, die politische Bühne Arelons. Er hat ein Ziel. Das Land soll binnen weniger Monate bekehrt werden, ansonsten droht ein militärischer Schlag Fjordens. Er predigt nicht nur Glauben, sondern Stabilität, Ordnung und die Einbindung in ein mächtiges Imperium. An seiner Seite steht Dilaf, ein junger Artet, dessen Hass auf Elantris und alles, was es symbolisiert, brennend und kompromisslos scheint. Zurück zu Elantris. Dort verdichten sich die Ereignisse auf andere Weise. Raoden lebt sich ein, beginnt damit die Stadt zu erkunden, denkt über Versorgung, Schutz und Struktur nach. Es stellt sich die Frage, warum die einst mächtigen Aons, jene leuchtende Zeichen, mit denen Elantria Magie anwenden, verstummt sind. Magie, so scheint es, gehört endgültig der Vergangenheit an. Doch in einer unscheinbaren Situation zeichnet Galadon plötzlich ein Zeichen in die Luft. Für einen Atemzug geschieht nichts, dann beginnt das Symbol zu leuchten. Und damit leite ich über auf Oliver Hahn, der uns jetzt erzählen wird, was in der Episode oder in der Passage, die wir für heute gelesen haben, passiert ist.
Also, Ihr lehnt euch jetzt ein bisschen zurück, es könnte ein bisschen mehr werden. Wir hatten das letzte Mal schon, jetzt als kleiner Disclaimer vorweg, über diese ganzen Begrifflichkeiten und Namen gesprochen. Ihr nehmt das jetzt einfach erstmal hin. Das machen wir jetzt weiter so. Irgendwann sitzen die. Aber das haben wir dann gleich nochmal als Thema. Also, was ist passiert in Kapitel 6 bis Kapitel 10? Chaten und sein Diener Dilaf beraten über die nahezu unmögliche Aufgabe, Arelon innerhalb von 3 Monaten zum deretischen Glauben zu bekehren, um so ein großes Blutvergießen zu verhindern. Die Lage hat sich weiter verschärft, seit König Jadon sich offen gegen den deretischen Glauben ausgesprochen hat. Von Dilaf erfährt Chaten außerdem von der Ankunft Sarenis, der Prinzessin aus Theot, und damit von einer politischen Verbindung zwischen Theot und Arelon. Chaten erkennt sofort die Gefahr. An 2 Fronten kann er nicht kämpfen, zumal Theot als besonders widerständig gegenüber dem deretischen Glauben gilt. Gemeinsam besuchen Chaten und Dilaf Elantris, beziehungsweise die Mauern, und schreiten über diese hinweg und sehen auf die verfallene Stadt hinunter. Dort fasst Chaten einen entscheidenden Plan. Um Menschen zu vereinen, reicht Frömmigkeit alleine nicht aus. Es braucht Hass und ein gemeinsames Feindbild. In diesem Fall sollen die Elantrier diese Rolle übernehmen. Währenddessen lässt sich Raoden von Galadon die Aonen zeigen, jene magischen Symbole, die einst ihre Macht entfalteten, wenn man sie mit den richtigen Gesten in die Luft zeichnete. Doch jede Aone bricht nach kurzer Zeit in sich zusammen. Auch nach Tagen des Übens bleibt Aon Dor wirkungslos. Auf dem Weg zum Eingangstor sehen Raoden und Galadon einen deretischen Gjorn, zweifellos Chaten, der von den Mauern aus über Elantris predigt. Am Tor selber erscheint ein Neuankömmling. Wie alle vor ihm muss er mit seinem ersten Schritt entscheiden, welche der 3 Banden ihn ausrauben darf. Er wendet sich nach rechts, in Raodens Richtung. Raoden greift ein, bevor die hungernde Menge über den Mann herfällt. Durch eine List gelingt es Raoden, Galadon und dem Neuankömmling, auf ein Hausdach zu entkommen. Der Mann heißt Maresche und ist ein begabter Handwerker, der nahezu alles herstellen kann. Raoden bittet ihn um perfekt sitzende Schuhe. Sarene bemüht sich derweil, mehr über die Vorgänge in Kay und über König Jadon zu erfahren. Sie verschafft sich Zugang zum Thronsaal und wohnt einem Urteil bei, das deutlich macht, dass es in Arelon durchaus Formen von Sklaverei gibt. Dort trifft sie ihren Cousin Lukel, der ihr von den politischen Entwicklungen berichtet. Er erklärt, dass es eine Untergrundbewegung von Kritikern gibt, eine Gruppe, zu der auch Prinz Raoden gehörte. Raoden hatte die Entscheidungen seines Vaters regelmäßig in Frage gestellt. Doch mit seinem vermeintlichen Tod beginnt diese Opposition auseinanderzufallen. Sarene erkennt, dass Raoden seinem Vater offenbar ein Dorn im Auge gewesen war. Auch Onkel Keen, Lukels Vater, zweifelt an König Jadons Herrschaft. Sarene begreift, dass es um die Stabilität Arelons schlechter steht, als sie zunächst angenommen hatte. Der König regiert kurzsichtig, eher wie ein Kaufmann, denn wie ein Monarch. Lukel bringt es auf den Punkt. Das politische System Jadons beruht auf der Vorstellung, dass finanzieller Erfolg das Herrschen rechtfertigt. Beim gemeinsamen Mittagessen im Haus Keens lernt Sarene ihre Verwandten näher kennen. Kaise und Daorn bieten an, sie nach Elantris zu begleiten. Oben auf den Mauern von Elantris stößt Sarene auf eine Gruppe Adliger, die einer Predigt des Gjorns Chaten lauschen. Derselben Predigt, die Raoden und Galadon aus der Stadt heraus beobachtet haben. In dem Bewusstsein der Gefahr unterbricht Sarene die Ansprache mit scheinbar naiven Fragen und bringt sie schließlich zum Erliegen. Chaten erkennt sie, nickt anerkennend und verlässt mit den Adligen die Mauer. Auf dem Rückweg spricht Chaten mit Dilaf über die Begegnung. Dabei wird deutlich, dass Chaten Arelon zwar bekehren will, ein Massaker an Ungläubigen jedoch unbedingt vermeiden möchte. Kurz darauf trifft er sich mit mehreren Lords. Sie suchen keine spirituelle Wahrheit, sondern politische Sicherheit und Machterhalt. Raten macht ihnen klar, dass die Position des Königs brüchig ist. Das Volk hungert, ist unzufrieden und Jadon wirkt nicht wie ein Herrscher aus den eigenen Reihen oder von göttlicher Gnade getragen. Raten stellt die Adligen vor eine Wahl. Entweder sie halten am fragilen System König Jadons fest oder sie bekennen sich zum deretischen Glauben und sichern damit zugleich ihre weltliche Macht. In Elantris gelingt es Raoden in den folgenden Tagen, weitere Neuankömmlinge vom Tor wegzuholen und sie vor den Plünderungen der Banden zu schützen. Neben dem Kunsthandwerker gehören nun auch ein Soldat, eine Hausfrau und ein Arbeiter zu seiner wachsenden Gruppe. Damit zieht Raoden zunehmend den Unmut der anderen Bandenführer auf sich. Den Anführer des Universitätsbezirks, Ahnden, kennt Raoden noch aus seinem früheren Leben und in diesem Zusammenhang erfährt Galadon schließlich, dass Raoden der Kronprinz von Arilon ist. Raoden bittet ihn, dieses Wissen geheim zu halten. Die Menschen sollen ihm folgen, weil sie an das glauben, was er tut, nicht wegen seines Titels. Raoden beginnt, einen Plan für Elantris zu entwickeln. Zu Galadon sagt er schließlich: Wenn es ihnen gelingt, diesen Menschen auch nur einen winzigen Funken Hoffnung zurückzugeben, könnte das ihr Leben grundlegend verändern. Und damit gehen wir rein in alle Themen und alles, was uns aufgefallen ist.
Ja, sehr gut. Fangen wir mal an. Also, ich muss sagen, dass ich generell mit dem Text so ein bisschen meine Probleme habe, muss ich sagen.
Ah ja.
Nicht Verständnisprobleme oder sowas, weil es ist quasi unmöglich, Sachen misszuverstehen.
Misszuverstehen. Oder ja. Nicht zu verstehen, ja.
Ja, nicht zu verstehen oder misszuverstehen. Mhm, also ja. Natürlich kann man Sachen nicht verstehen, weil einfach gewisse Informationen noch fehlen, die wahrscheinlich im Verlauf der Geschichte irgendwann gekommen werden oder noch kommen werden. Oder weil sich auch bestimmte Erzählungen einfach sich entgegenstehen, ne? Also zum Beispiel, was die Vergangenheit von Elantris angeht, hat ja unser einer Hohepriester da die These, dass gar keine göttlichen Figuren waren. Der Dilaf heißt der, ne?
Der ist der Meinung, dass Elantria keine Götter waren.
Genau, das steht ja so dieser Sagenerzählung, die wir kannten, so im Weg, ne? Mhm. Aber das sind so Sachen, die sich irgendwann wahrscheinlich dann einfach auflösen werden. Von daher ist das nicht das Problem. Man kann ja relativ wenig missverstehen im Großen und Ganzen, was ja daran liegt, und das hast du ja schon angedeutet, dass relativ viel wiederholt wird im Verlauf dieser Geschichte. Ne? Also wir bekommen eigentlich immer wieder über irgendwelche Ecken erzählt, was die Reort ist, in welchem Verhältnis diese verschiedenen Fraktionen miteinander stehen, was Aonen sind, kann man sich so ein bisschen irgendwann aus dem Kontext erschließen. Also auch, dass es wirklich diese Symbole anscheinend sind, weil es wird ja auch zum Beispiel gesagt, dass Aonen an der Mauer von Elantris eingezeichnet sind. Mhm. Ne? Also es sind nicht nur Symbole, die man in die Luft zeichnet, sondern die sind auch wirklich, das sind halt feste Symbolstrukturen sozusagen. Wir bekommen häufiger auch mal irgendwie die Inkompetenz von Iadon vermittelt. Also es wird an mehreren Stellen gesagt, dass das ein wirklich inkompetenter Herrscher anscheinend ist, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass er nicht ursprünglich als Herrscher irgendwie gedacht war sozusagen, beziehungsweise dass es da jetzt keine große Adelsgeschichte im Hintergrund steht oder sowas. Ne? Also es ist nicht dieser große weise König, den ich am Anfang so im Hinterkopf hatte, sondern es ist einfach nur so ein Kaufmann im Prinzip, im Endeffekt. Ne? Und das sind so Sachen, ganz, ganz viel, was da immer wiederholt wird und wo sich die einzelnen Begriffe dann auch irgendwann ergeben. Und mein Problem ist tatsächlich damit, dass mir das ein bisschen zu häufig geschieht. Ich habe so eine These, warum das gemacht wird, aber ich dachte mir an häufigeren Stellen mal, okay, ich habe es auch verstanden irgendwann jetzt so. Und das wird ja auch, es werden ja wirklich teilweise die gleichen Sachen immer wieder erzählt, einfach nur, weil sie wiederholt werden, damit andere Figuren das auch verstehen. Ne? Also in den Gesprächen zwischen Raten und Dilaf zum Beispiel ist es ja auch so, dass uns nochmal was über Sarene erzählt wird, was wir eigentlich schon in dieser Art und Weise irgendwo kannten. Aber weil diese Figuren das eben auch noch mal wissen müssen, bekommen wir es eben als Leser auch noch mal serviert über diese Erzählerfigur zwischendrin. Ne? Und das macht das alles so ein bisschen redundant. Erzähl erst mal deine Gedanken dazu, bevor ich meine These vielleicht dazu so ein bisschen äußere.
Mir ist es schon aufgefallen, ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich finde es tatsächlich gar nicht schlecht, weil das macht es mir einfacher, nicht ständig nachgucken zu müssen, was sind jetzt die Begriffe. Mhm. Ja, also ich habe ja jetzt hier so ein Glossar mitlaufen, da schreibe ich mir mal ein paar Sachen rein. Und ich finde es gut, weil ich kenne das Gegenteil. Ich lese halt Rat der Zeit und da gibt es halt nicht. Oder sehr, sehr wenig. Da wird sehr, sehr viel vorausgesetzt, auch irgendwann viel, viel später nochmal. Und da gucke ich ständig nach, wer ist und was diese Begriffe bedeuten oder was das ist. Also irgendwie ganz, das ist mir zu wenig abgeholt. Ich würde da gerne mehr abgeholt werden. Deswegen hatte ich so einen Riesenspaß hier beim Lesen, weil es einfach runtergeht, ja, und ich nicht ständig irgendwie überlegen muss, sondern ich bin in so einem Lesefluss drin, ne? Und brauche mich jetzt nicht, gut, wenn jetzt dieser Begriff XY genannt wird, denke ich, okay, gut, entweder kriegst du aus dem Kontext raus oder es wird nochmal erzählt oder es kommt später nochmal und dann kommt eines von beiden. Mhm. Also es ist klar und ich glaube, der will halt auch, dass wir das verstehen.
Ja.
Fertig.
Ja, ja,
so, das ist sein Anliegen ist, Leute, wir haben jetzt nicht viel Zeit im Sinne von, ich habe jetzt keine drei Bände vor, sondern ich habe nur diesen einen Band. Das muss sitzen.
Ihr werdet abgefragt jedes Mal.
Naja, ja, aber das hatten wir ja das letzte Mal. Da ging es ja darum, mit einem Grundstock an Wissen anzufangen und darauf aufzubauen.
Ja.
Das war vielleicht in der Magie, ja. Mhm. Aber hier geht's ja auch darum, okay, wie ist denn die Welt jetzt eigentlich so? Mhm. Wie dachten wir vielleicht, wie sie war, ne? Mhm. König Jadon, ne, der große König, diese Bilder hatte man ja dann. Mhm. Und jetzt geht's ja darum, okay, wir haben jetzt eine gewisse Exposition, aber irgendwas passiert hier, irgendwas ist am Wackeln und das bedeutet Handlung. Mhm. Ja.
Ja.
Ich finde es nicht schlimm, ich finde es sehr gut.
Ich finde es auch.
Mich stört es überhaupt nicht.
Ja, ich sag mal so, mich stört es, aber ich kann verstehen, warum man das macht sozusagen. Und ich finde es auch sinnvoll und will mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich mal quasi nach so einer Woche oder so mal wieder da reinschauen würde und es würde nicht so, beschrieben werden. Und ich glaube, das ist auch genau der Gedanke dahinter. Ich glaube, das Buch richtet sich dahingehend auch schon sozusagen an so eine Art, ja, möglichst große Leserschaft, sagen wir mal, die auch eben nicht mal so ein Buch eben mal durchhaut, sondern wo das Buch vielleicht auch mal eine Woche zwischendrin liegt. Ja. Und das ist dann wirklich der Vorteil daran, dass du nach einer Woche oder so wieder einsteigen kannst und das ist überhaupt kein Problem, weil du alles halt nochmal wiederholt bekommst.
Ja.
Ne? Das ist, glaube ich, der Sinn dahinter. So.
Und ich hab das Gefühl, man kann das möglichst kompliziert machen, aber das hat für mich so einen Gatekeeping-Charakter. Mhm. Weißt du, so, naja, nur die mitschreiben, die raffen das oder die sich das am Stück noch erarbeiten oder noch in den Foren unterwegs sind oder XY, ja. Mhm. Naja, gut, aber wenn ich möchte, dass meine Leute verstehen, wer die Leute sind in dem Buch oder meine Leser verstehen sollen, was da jetzt passiert, was die Handlung ist, was ist der Konflikt, na dann sag's denen halt. Und vielleicht auch zwei oder dreimal.
Ja.
Und das finde ich völlig in Ordnung.
Ja.
So, es ist einfach ein Fantasy-Roman.
Ja. Ich glaube, er ist sich auch bewusst darüber, wie kompliziert das potenziell ist und auch noch wird. Also gerade das Durcheinanderbringen von den Begriffen kann ja durchaus gerne mal passieren. Also wir hatten es das letzte Mal mit Raten, der ja so einen Titel hat, der Roden ist. Ne? Das kann man gerne mal verwechseln.
Ja,
das ist
lustigerweise
ein Wort, was seitdem auch, glaube ich, nicht nochmal wieder aufgetaucht ist. Also Roden, sondern das war einmal, wollte das festsetzen und dann lasse ich euch auch in Ruhe damit. Und ich finde es ganz spannend, weil mir auch aufgefallen ist, dass er auch die komplizierten Aspekte, die seine Geschichte hat, auf eine ganz bestimmte Art und Weise vermittelt. Und zwar habe ich den Eindruck, dass sich diese Textpassage immer so ein bisschen abwechseln zwischen sehr verdichteten Stellen, an denen uns Informationen einfach mal geliefert werden, die dann auch immer wiederholt werden. Also wenn es beispielsweise um irgendwelche Backstories geht, um die Hintergrundgeschichte von Elantris, um bestimmte Figurenkonstellationen. Und dann haben wir aber zwischendrin immer mal wieder Passagen, wo man, ja, ich sag mal, gar nicht so stark aufpassen muss. Einfach so komödiantische Passagen. Ne? Das sind dann die Szenen zum Beispiel am Abendessenstisch von Ki-In, wenn es im Prinzip darum geht, keine Ahnung, dass Sarene eine ganz furchtbare Malerin ist und dann geht es halt so ein bisschen hin und her und alle machen sich lustig darüber oder um die Kochkünste von Ki-In hatten wir das letzte Mal, glaube ich, wir hatten auch bei Raoden so ein Beispiel, wo es um die genaue Berufsbezeichnung dieses ersten Neuankömmlings geht, ne, ist er jetzt Juwelier, ja, aber was bringt uns ein Juwelier, ne, aber ich bin ja auch Kunsthandwerker, ich kann ja ganz viele verschiedene Sachen machen und so, ne, und das ist alles gar nicht so wichtig, dass man da das 100% genau liest, aber es ist wie so eine Art Pause, bevor es wieder kompliziert wird, weißt du, also er ermutigt seinen Lesern mal relativ viel zu, aber dann gibt's auch wieder eine Belohnung, wo man so ein bisschen unaufmerksamer, sagen wir mal, durchsteigen kann.
Also wir haben jetzt in diesen Abschnitten, finde ich, noch eine ganze Menge an Exposition gehabt. Mhm. Also sich auch wiederholende Exposition, aber das ist immer noch gerade die ersten 100 Seiten, die wir das letzte Mal gelesen haben, plus die nochmal, würde ich jetzt alles noch so in diesen Koffer Exposition reinpacken. Das ist alles voll. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es später ein bisschen weniger wird. Und tatsächlich wirken diese Szenen, wenn man so kurz drauf blickt, so ein bisschen banal, weil eben das wichtig war und dann irgendwelche Ständegesellschaften und was war vor der Rehaut und was war nach der Rehaut. Und dann sitzen die da und schenken sich da gegenseitig einen ein, ja, machen sich da gegenseitig miteinander lustig und auch die Kinder, wie die miteinander so unterwegs sind. Aber im Grunde hat das ja die Funktion, dass wir die Leute erstmal kennenlernen. Wir brauchen die ja irgendwie, ne? Die müssen ja irgendwie fühlbar sein. Ne? Und das kann man ja machen, ich finde es völlig in Ordnung, wenn man diese Exposition einfach als Satz raushaut. Der sagt zu dem, das war so und so. Fertig. Ja, das ist dann eher so tell, don't show. Ja, wir machen es kurz. Das ist das Wichtigste, was du wissen musst. Mehr brauchen wir jetzt nicht. Da gibt es jetzt keine Szene extra aufgebaut, die in der Vergangenheit spielt. Und dann ist das und das passiert. Das langweilt mich ja zu Tode, sowas. Erzähl mir, wie es war, damit wir dann einfach weitermachen können. Und diese Sachen am Tisch oder wie Galadon mit Raoden umgeht, das sind diese Show-Don't-Tell-Sachen. Also zeig lieber, wie die miteinander umgehen, dass die warm und witzig sind oder die beiden miteinander knuffen, als zu sagen, da Kaise versteht sich mit Daoran, wie Geschwister das tun. Ja, ist öde. So. Aber das funktioniert, weil die Leute irgendwie so ein bisschen dreidimensionaler werden. Weißt du?
So ein bisschen zumindest. Ne? Ich finde also zum Beispiel nicht, dass wir es mit 100% so psychologischen Figuren zu tun haben, die besonders komplex sind im Endeffekt. Ne? Also ich finde, es sind so Figuren, die eigentlich so ein bisschen changieren zwischen einer Typisierung, also so typisierte Figuren sind zum Beispiel, keine Ahnung, wie bei Faust, da gibt es halt den Wissenschaftler, der sich für die Wissenschaft interessiert, ne, und dann gibt es halt Philosophie und Religion, mit denen er sich auseinandersetzen muss, und das sind im Prinzip, er wird als eine reine Type im Prinzip begriffen, die sich jetzt damit auseinandersetzen muss, und dann, dadurch wird quasi so ein Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion sozusagen aufgemacht, so eine philosophische Diskussion darüber im Endeffekt, ne, und dann gibt es noch Mephisto, der so diese Teufels-Todesfigur dann daneben ist und so, ne, also diese Figuren stehen einfach für etwas, für irgendwelche Konzepte oder sowas, und dann gibt es die ganz großen, ja, ganz tiefen psychologischen Figuren, wie wir es zum Beispiel auch schon mal hatten mit Serotonin, ne? Wo es ja im Prinzip um ein Psychogramm einer Figur geht, einer sehr komplexen Figur, wo wir selber auch zwischenzeitlich gar nicht mehr wissen, okay, wie ist dieser Typ jetzt eigentlich drauf? Und das ist so ein richtiges Ergründen dessen. Ne? Und hier scheinen die Figuren so ein bisschen dazwischen zu sein. Ne? Also du hast am Anfang direkt, finde ich, dieses Bild von so einem strahlenden Prinzen, so eine klassische Prinzessin und so, ne, und so ein böser Totenpriester irgendwie, wobei es ist kein Totenpriester, aber so ein dämonischer Priester irgendwie, wobei das ja fast schon was Kriegerisches auch noch hat mit dieser fetten Rüstung und so, ne, also so ein Zwischending irgendwie. Und da scheint sich aber auch so eine Art Psychologie dahinter zu entfachen, dass dieser strahlende Prinz zum Beispiel auch überhaupt kein Problem hat, jetzt in dieser verfallenen Stadt Elantris zurechtzukommen, beziehungsweise dort auch so listig ist, ne, also so ideenreich ist sozusagen, ne, und da irgendwie so eine klassische Charaktereigenschaft hat, die man so einem strahlenden Prinzen jetzt nicht unbedingt direkt zuordnen würde. Ne? Also auch abseits des Kampfes und des starken Auftretens irgendwie weiß, wie man sich anpasst sozusagen in so einer Umgebung.
Oder dass er sich gegen seinen Vater wendet.
Absolut.
Oder also für mich ist Sarene nicht wie so eine Prinzessin, die ist eher wie so eine Ronja-Räubertochter in einem schönen Kleid. So ein bisschen, die schon geht schon nach vorne, hat so einen gewissen so eine Selbstsicherheit, ne, mit der sie unterwegs ist, und gleichzeitig spielt sie natürlich auch mit den Vorurteilen, die man gegenüber Frauen dann hat, indem sie sich dann irgendwie dumm stellt und sagt, oh, die darf ich wohl gar nicht malen. Und raten, dass der im Grunde mehrfach erwähnt, dass er eigentlich nicht möchte, dass hier Ungläubige sterben.
Ja.
Was natürlich so ein kleiner Türöffner sein könnte oder so ein Blick hin zu, okay, vielleicht haben wir doch hier ein paar Schichten mehr, die wir jetzt einfach nur noch nicht sehen. Ich hoffe es sehr.
War eine der Thesen, die wir das letzte Mal hatten, ne? Dass da bei Raten durchaus noch so eine Entwicklung einsetzen könnte.
Wir haben es zumindest gehofft, dass er nicht nur der Böse ist, weil wir brauchen den Bösen.
Genau, ja. Na, ich glaube auch dadurch allein, dass wir eine Perspektive von ihm bekommen einfach, ne? Also, dass da allein dadurch schon eine Entwicklung irgendwie möglich ist, ne? Und jetzt wird es natürlich deutlich stärker noch dadurch herausgearbeitet, wie du schon gesagt hast, dass diese Zweifel daran bestehen. Und dass wir als Kontrast ja auch mit D-Luv so diesen total fanatischen, hasserfüllten Menschen haben, der theoretisch, wo ich so ein bisschen diesen, so kleiner Ausblick schon mal, wo ich so ein bisschen auch die These haben könnte, dass das vielleicht die Person wird, die diesen Plan tatsächlich umsetzen möchte in den Landriss, also dieses Bekehren. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Raten tatsächlich so eine Entwicklung macht zu einer Figur, die dann eher auf der anderen Seite steht und dann, dass es dann eher gegen Dilaf geht und gegen diesen Mob, der vielleicht in der Zwischenzeit schon entfacht wurde dann irgendwie. Also,
ja,
nur als kleiner Ausblick.
Ja. Aber Dilaf ist auf jeden Fall jetzt auf diesen paar Seiten wesentlich eindimensionaler als jetzt Raten jetzt schon.
Ja.
Ne? Also ja, wir können ja dann mit Raten später noch ein bisschen reinkommen. Bist du fertig mit dem?
Ja, erzähl erst mal.
Weil dann würde ich nämlich so ein bisschen auf die Geschichte nochmal eingehen,
ja,
von Arelon. Das fand ich sehr gut, dass im Grunde aus mehreren Perspektiven oder im Grunde ist in jedem Kapitel, ob das jetzt Raoden, Sarene oder Raten ist, haben wir jeweils Versatzstücke bekommen, die wir kennen und kleine Sachen, die wir noch nicht gekannt haben, um uns quasi so ein Bild zu machen, was ist denn eigentlich vor dieser Rehot passiert, also vor diesem Fall der Elantria, und wie ging es denn danach weiter? Denn vor der Rehot gab es im Grunde keine Ständegesellschaft. Es gab diese Elantria und den Rest. Es gab ein sehr hohes Bildungsniveau und irgendwie konnte jeder alles werden. Es gab nicht diese Stände- und Kastengesellschaft, wo du sagst, du bist der Bauer, also bleibst du Bauer und deine Söhne und Enkel, die bleiben auf jeden Fall auch Bauern. Da konnten einfach alle irgendwie unterwegs sein. Und die Elantria standen so ein bisschen oben drüber und das Ganze wurde wohl von der Welt außerhalb als relativ fortschrittlich angesehen. Weil sowas wie Unterjochung oder gar Versklavung gab es einfach nicht, beziehungsweise nicht mehr, wurde halt abgeschafft. Dann kam die Rehot, wo auch immer das herkam, und die ganze Geschichte hat sich so ein bisschen anders entwickelt. Und zwar gab es zur Zeit der Elantria eine Handwerkergilde oder eine, ja,
eine Kaufmannsgilde.
Eine Kaufmannsgilde. Und es war bekannt, dass die Elantria Dinge herstellen konnten, für die die Gilde eigentlich Geld verlangen würde. Also hatten die sich irgendwie abgesprochen, hier, passt auf Elantria, wir würden gerne auch ein bisschen Geld verdienen, dann macht doch die Grundversorgung mit eurer Magie und alles, was Luxuskram ist, das wird einfach von unseren Kaufmännern besorgt und verkauft. So. Aber hauptsächlich auch untereinander, weil alle anderen hatten wohl irgendwie kein Interesse oder kein Geld. Das wissen wir jetzt nicht so richtig. König Yardon, jetzt unser König, war damals der Anführer dieser Kaufmannsgilde. Und nach dem Fall von Elantris war er damit der am naheliegendsten, in Anführungsstrichen, Herrscher, der jetzt irgendwie, als gäbe es da so eine Rangfolge. Ja, es gab die Elantria und dann kam der Führer der Kaufmannsgilde und irgendwie alle anderen. Gut. Er wurde zum König gemacht, ernannt, was auch immer. Ob der Bock drauf hatte, das würde ich auch nochmal anzweifeln. Vielleicht hat er gar keinen Bock drauf gehabt. Das erste war, dass er alle Ländereien enteignet hat, in sich aufgenommen hat und im Grunde als Bezahlung und zusätzliche Titel noch, sowas wie Lord und was weiß ich, Graf oder sowas, an Leute gegeben hat, die ihm wohlgesonnen und solidarisch gegenüberstehen. Und gleichzeitig hat er das Zeug auch verkauft an reiche Händler, um mit dem Geld Soldaten und Söldner ranzuholen, die da irgendwie offensichtlich als Wache oder Stadtwachen oder Polizei oder sowas dann unterwegs sein sollten. Was den Schluss zulässt, dass diese aktuelle Situation, wie sie ist, mit König Yardon und diesen ganzen anderen Lords, die wir da schon kennengelernt haben, dass die im Grunde gar nicht so richtig wollen, dass sich an der Situation mit Elantris irgendwas verändert. Weil die finden es gut so. Weil stell dir mal vor, jetzt kommen die Elantria wieder. Das heißt, die haben jetzt wieder gar nichts zu melden. Ne? Die haben keinen Einfluss, können nichts verkaufen. Und plötzlich zerfällt deren politische Macht, die sie ja plötzlich haben. Und dann ist natürlich die große Frage, wenn Raoden sich jetzt gegen König Yardon stellt, seinen Vater, war wohl bekannt, dass der Vater Raoden enterben möchte. Der soll nicht der Nachfolger werden. Die Frage ist, wer soll es denn werden? Und da gibt es dann die Idee, na gut, der König könnte noch einen Sohn zeugen, von mir aus. Oder es werden irgendwelche von diesen Lords. Aber diesen Lords wird halt nachgesagt, dass das schwierig werden könnte, weil die vielleicht nicht ganz so zweckdienlich gerade sind, wie Jadon das ist, sondern eher den Prunk und das Verschwenderische nach außen tragen, wo doch eigentlich die, die Menschen leiden und verarmen. Denn wir haben sowas, wir haben eine Plutokratie, eine Geldherrschaft. Die Leute, die am reichsten sind, stehen ganz oben und haben das Sagen. Und die Arilon hat sich zur Feudalherrschaft entwickelt. Ne? Es gibt Leibeigene und Lehnsherren und offensichtlich auch Sklaven, das wurde jetzt in dieser Verhandlung deutlich, und dass Menschen im Grunde auch degradiert werden, trotz ihres Bildungsstandes, der sehr hoch war, und mussten jetzt einfach Bauern geworden.
Das ist im Großen und Ganzen sehr spannend, weil da natürlich irgendwie eine Kritik drin steckt an Verflechtungen von Politik, von Kapital und sowas, ne? Also das kann man auch sehr modern lesen. Interessanterweise kann man das aber nicht direkt auf einer bestimmten politischen Seite verorten, finde ich, ne? Also man könnte jetzt natürlich so diesen Schnellschuss machen und sagen, okay, die Reichen sind ganz oben, es gibt Armut, die dadurch entsteht, das ist eine klassische Kapitalismuskritik irgendwie, ne? Gleichzeitig haben wir hier diesen Staat, der die Privatisierung sozusagen weggenommen hat, sich alles einverleibt hat und das dann umverteilt hat, was dann wiederum eine rechte Kritik an einem Staat wäre sozusagen, ne? Das heißt, man kann das sozusagen von links und rechts gleichermaßen lesen. Und ich fand das auch ganz spannend, beziehungsweise habe mich da auch so ein kleines bisschen drüber geärgert, weil ich finde, das vielleicht hat das auch damit zu tun, dass wir einfach aktuell in sehr politischen Zeiten leben. Aber mich haben genau diese Passagen wieder so ein bisschen aus dem Eskapismus dieser Fantasy-Geschichte rausgeholt tatsächlich, weil ich nicht mit so einem durchaus politisch aufgeladenen Konstrukt hier gerechnet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch etwas, was mir persönlich jetzt in dem Fall gar nicht so gefallen hat, obwohl es spannend ist, wie er das anlegt im Großen und Ganzen. Ne? Weil es halt so wahnsinnig diffus ist und so wahnsinnig vielschichtig einfach, wie hier Machtstrukturen überhaupt erst entstehen, wie sie sich erhalten, ob diese Machtstrukturen überhaupt gefestigt werden wollen, wie du ja schon angedeutet hast, dass Jadon. Dass Jadon das überhaupt bleiben möchte und hast dann gleichzeitig aber auch so eine moralische Bewertung dieses ganzen reichen Konstruktes irgendwie, die da drin steckt. Ne? Also wenn wir jetzt an diesen einen Herzog dort denken, dessen Name mir gerade, den ich Lord Telri, der ja zum einen als dieser verschwenderische Mensch dort gesehen wird, ne, der aber auch gleichzeitig, wo ich das Gefühl habe, dass schon so eine moralische Bewertung dort drin steckt, die sich auch auf sein Äußeres irgendwie bezieht. Ne? Das ist ja der auf der einen Gesichtshälfte dieses Wundmal hat. Und da dachte ich natürlich sofort an irgendwie, ja,
das ist böse.
Das ist James Bond Bösewicht hier sozusagen, hat ein Wundmal im Gesicht, das muss der Böse sein sozusagen, ne? Was ja so eine klassische Charaktergestaltung ist, dass die Bösen immer irgendwelche Male haben, ne? Oder wahlweise in 50er Jahren waren es in Filmen oftmals Glatzen, die bösen Zauberer und sowas, die eine Glatze haben und so, ne? Oder genau wie die Wundmale bei James Bond und so, ne? Das heißt, das ist alles so ein bisschen sehr komplex, gleichzeitig aber auch nicht aus irgendeiner bestimmten politischen Richtung lesbar. Und das ist dann schon irgendwie wieder spannend. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das brauche oder ob das dann in so einer Art und Weise ausgearbeitet wird, dass ich wirklich einen Mehrwert in dieser Hinsicht dann davon habe, außer, ja, Machtstrukturen sind böse. Und das muss man demokratisieren alles auf irgendeine Art und Weise, ne? Und Reichtum muss irgendwie verteilt werden und der Staat darf gleichzeitig nicht zu viel Macht haben und so. Es ist alles so ein bisschen, es ist so ein offenes Buch für jede politische Lesweise. Das ist auf der einen Seite gut, dass es sich nicht positioniert, auf der anderen Seite wird die Kritik dadurch natürlich auch so ein bisschen beliebig irgendwie.
Im Gegensatz zu dir lese ich das in keinster Weise in irgendeiner politischen, auf irgendeiner politischen Ebene oder mit irgendeiner politischen Brille oder irgend sowas. Aber dafür sind wir jetzt zu zweit hier. Mich hat es überhaupt nicht rausgeholt. Ich fand es richtig gut, weil das so ein bisschen, das ist wie so ein Fog of War von so einer Karte, der sich jetzt hier so wegmacht und man hat erstmal so ein Bild. Das ist wie so ein kurzes Rauszoomen, weil wir haben, wenn man das jetzt als Bild benutzt, wir haben jetzt diese einzelnen Personen gehabt, immer nur aus deren Perspektive und haben nur so einen kleinen Teilausschnitt von dem Leben in Elantris und Arilon gehabt und das macht jetzt nochmal so ein größeres Bild auf, weißt du? Und das finde ich gut. Das mag ich. Ich mag so Zusammenhänge, die aber im Grunde runtergebrochen sind. Ich brauche jetzt hier keine großen Abhandlungen und wie bei Star Wars 1 irgendwelche Ratssitzungen, wo dann irgendeine Scheiße erzählt wird die ganze Zeit. Ja, komm.
Die Handelsföderation.
Die Handelsföderation. Ja, die Handelsföderation. Toll. Brauche ich nicht. Das wird im Grunde, wird mir das erzählt und dann kann ich mir ein Bild machen, grob, wie die Zeit danach ausgesehen haben könnte. Hm. Reicht. So.
Es ist zumindest spannend, sage ich mal, dass wir zumindest über diesen Konflikt aus veralteten Strukturen und neuen Strukturen irgendwie so einen gewissen Gradmesser dahingehend bekommen, wo diese Welt steht. Ne? Und das finde ich gerade in diesem einen Moment im Thronsaal ziemlich interessant, wenn Sarene ja anfängt zu malen. Mhm. Und dahingehend ist es ja interessant, dass ich finde so Mittelalter-Fantasy oder so Fantasy-Geschichten, jetzt habe ich schon verraten, so Fantasy-Geschichten mit Schwertern und so weiter haben immer so einen Mittelalter-Aspekt irgendwie drin. Ja. Ne? Ja. Und dahingehend ist es schon mal allein dieser Fakt, dass Sarene anfängt zu malen, ist für mich schon tatsächlich der Hinweis auf eine progressive Gesellschaft irgendwie. Weil das war im Mittelalter zumindest auf keinen Fall irgendwie ein großes Thema, dass Frauen sich in irgendeiner Form künstlerisch aus oder verwirklichen konnten, sondern es ging um sozusagen die Schöpfungskraft, die durch Gott weitergegeben wurde, wurde quasi nur an den Mann weitergegeben, so in der Vorstellung, was sogar so weit geht. Jetzt kommt mein Kunstgeschichtsstudium so ein bisschen hervor, dass wir sogar im 20. Jahrhundert noch diese Vorstellung hatten. Also wenn wir an die Gründung des Bauhaus zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts dachten, da war die einzige Professorin, die im Bauhaus unterrichten durfte, eine, die für Webarbeiten sozusagen eingeteilt war. Mhm. Alles andere, was so Malerei, Architektur und so weiter angeht, war rein den Männern vorbehalten. Ne? Also das hat, da sieht man, wie wenig weit wir sozusagen weg sind von diesem Standpunkt. Mhm. Und dass das eigentlich auch aus heutiger Sicht noch etwas sehr Modernes ist, dass Frauen sich überhaupt künstlerisch betätigen beziehungsweise ernst genommen werden. Ne? Und dann bekommen wir dann direkt danach als Kontrast sozusagen diesen Streit der beiden Adligen um die Kinder des Bauern. Ne? Das ist quasi direkt hinten dran, wo es im Prinzip
das läuft simultan.
Oder läuft simultan, aber wird auf jeden Fall nacheinander erzählt sozusagen. Also es wird erst erzählt, dass, ne?
Ja, natürlich, klar. Ja, aber,
so, ja? Ja,
aber die Szene läuft simultan.
Läuft simultan, genau.
Also das ist, im Grunde schleicht sie sich in diesen Thronsaal und will so ein bisschen gucken und tut so dumm und sagt hier, ich will gerne malen. Mhm. Und dann sagt der König, verschwinde, geh mir aus den Augen. Dann stelle ich da halt hinten in die Ecke. Mhm. Und dann stellt sie sich da in die Ecke und versteckt sich so ein bisschen hinter ihrer Leinwand. Und währenddessen hält der König eine
Audienz
ab, wo sich zwei streiten. Da geht es um einen Typen, der irgendwie verschwunden ist, und der verschwunden ist, hat auch noch ein Kind bekommen. Wer gehört jetzt wem?
Genau, der Bauer ist von einem Adligen zum anderen gegangen, sozusagen, hat dort Kinder bekommen mit einer Frau.
Ja.
Und es geht jetzt darum, welchem Adligen gehören diese Kinder.
Sozusagen. Und wem gehört der Bauer?
Und um den Bauern streiten sie sich, glaube ich, gar nicht, weil der soll einfach dort bleiben, bei dem zweiten Adligen. Und da sagt der erste Adlige, aber die beiden Kinder, die will ich haben. Ich glaube, so war es.
Ich glaube, es war andersrum. Der Bauer muss wieder zurück, die Kinder bleiben da. Spielt auch keine Rolle. Jedenfalls war das Ergebnis, der König bestimmt über das Leben des Bauern und über das Leben der Kinder, egal wo die jetzt sind, ist völlig wurscht. So. Und da in dem Zusammenhang fällt Sarene so ein bisschen alles aus dem Gesicht, weil sie das erste Mal irgendwie gehört hat, dass hier irgendwie Sklaverei herrscht. Mhm. Lucel kam dazu. Mhm. Lucel, ihr Cousin. Ihr Cousin. Der gesagt hat, naja, offiziell gibt es hier noch keine Sklaverei, aber es sieht im Grunde da ganz danach aus, dass es bald irgendwie legal wird.
Ja.
Also wir sind an so einem Wendepunkt irgendwie so.
Ja, genau, richtig. Und da steckt im Prinzip also sowohl so eine Kritik an, ja, Monarchie, Leibeigenen und so weiter drin, aber auch so eine Kapitalismuskritik, weil zwischendrin auch was steht, warte mal, hier steht ich lese diese Passage einfach mal vor. Genau, die früher eigenes Land besaßen, Bauern unter Feudalherren geworden, dann vertraglich gebundene Bedienstete und schließlich etwas, was im Grunde mehr an feudalische Leibeigene erinnert. Also dieses vertraglich gebundene Bedienstete ist ja im Prinzip Arbeitnehmer, ne? Habe ich mir so gedacht, ne? Also, und das ist ja auch so eine linke Kritik, die ich in Deutschland sehr häufig sehe, dass sich im Prinzip die Machtverhältnisse schon so weit verhärtet haben, Kapital ist so weit zentriert, dass wir es im Prinzip nicht mehr mit diesen Vertragsfreiheiten haben, sondern da wird auch so von Feudalherren gesprochen, wenn man da in bestimmten Kreisen zuhört. Ne? Also dass im Prinzip der Kapitalismus nur so eine Vorstufe ist von so Refeudalisierungsverhältnissen im Prinzip, wenn man so will. Ne? Und das ist etwas, was ich vielleicht da einfach nur, weil ich diese Diskussion kenne, hier reingelesen habe, aber für mich war das in dem Moment irgendwie klar, als ich von diesen vertraglich gebundenen Bediensteten gelesen habe.
Naja, im Grunde bleibt denen ja auch nichts anderes übrig. Also diesen vertraglich gebundenen Bediensteten irgendwie da rauszukommen, denn überall, wo sie im Dienst stehen, sind das andere höhere Strukturen. Lass es diese Kaufleute sein oder Freunde von Kaufleuten. Und im Grunde ist der König auch nur ein Kaufmann, ja, der auch nur irgendwie mit den anderen irgendwie da rumklüngelt und durch Zufall da jetzt nur mal auf dem Thron sitzt. So. Und am Ende braucht der Typ, der sich darüber beschwert, dass er jetzt irgendwie Leibeigener ist, geht er zu dem Falschen. Mhm. Weil der nicht, ich nenne es mal neutral oder objektiv herrscht, sondern im Grunde auf der Seite der Feudalherren steht.
Ja, genau.
Also ist das Ganze zum Scheitern verurteilt.
Ja, genau. Und das ist halt dieser Kontrast, ne? Also ja. Diese Feudalgesellschaft, die dort wieder aufgemacht wird, und auf der anderen Seite diese malende Prinzessin, die auch in einer Seite später dann irgendwie noch sagt, dass sie auch politisch und mathematisch gebildet ist, was ja auch nochmal so ein Stich sozusagen ins konservative Herz ist. Oder zur damaligen Zeit, wollte ich jetzt schon sagen, aber in dieser Fantasy.
Ja, na klar. Und es kommt ja später raus, dass Arene ja nicht nur das ist, sondern im Grunde war es ja ihre Idee, dass sie Raoden heiratet, um die Allianz zwischen Theod und Arelon zu stärken. Die wurde nicht von ihrem Vater geschickt, sondern sie hat die Idee gehabt, musste ihren Vater davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Zweimal, weil das erste Mal haben wir das letzte Mal gehabt, als sie mit ihrem Vater da FaceTime gemacht hat.
Und wo er sie ja noch davon abhalten wollte, da zu bleiben.
Richtig, genau. Und sie sagt, nee, das ist schon wichtig. Es geht hier um irgendein größeres Ganzes, und zwar die Fjordellen und die Gefahr, die sie mit sich bringen. Mhm. Und durch diese ganze Klüngelei mit diesen ganzen Kaufmännern, lernen wir jetzt auch kennen, dass ich habe es vorhin gesagt, dass es im Grunde gar nicht so stabil ist, wie das alles zu sein scheint. Mhm. Also wir sind nicht nur an der Schwelle von Nicht-Sklaverei zu Sklaverei, sondern irgendwas brodelt im Hintergrund, was wir gerade nur so mit den Fingerspitzen berührt haben. Es gibt also diese Bewegung, diese Untergrundbewegung, ja, die sich aber irgendwie nur so ein bisschen unterhält, die machen noch nichts. Und dann auch Ratens Einstellung, also Raten als Fjordelle, der dann irgendwie in dieses instabile Land kommt, die Fahnen hochhält und sagt, alles klar, ich bringe Stabilität, ich ändere das jetzt hier. Mhm. Und von dem wir erfahren, dass das viele Absprachen und Nebenabsprachen gibt. Es gibt absolute Unklarheit, was eigentlich mit Elantris jetzt passiert. Dass diese riesengroße Stadt mit diesen riesengroßen Mauern steht da einfach und alle gucken irgendwie drüber weg. Ja? Mhm. Alle, die zu Elantrian werden, gehen da einfach hin und Tür zu und dann reden wir da nie wieder drüber. Mhm. Es gibt eine unfähige Führung, also auch der schätzt ein, dass König Jadon nicht weiß, was er tut. Er sagt, dass die Arbeiterklasse viel zu hoch besteuert ist, also viel zu wenig Geld haben für das, was sie eigentlich verdienen, dass es religiöse Unsicherheiten gibt, ne? Und da finden wir auch raus, dass im Grunde die Haltung zur Religion recht fluide ist. Mhm. Also das ist irgendwie schön, dass es dann da ist und dieser theoretische Glauben, ja, sagt König, ja, dann mach halt, ist jetzt nicht mein Problem. Mhm. Aber auch dieser
Shukorat ist die Glaubensgemeinschaft in Theod. Ich glaube, Shukesek ist der Religionsüberbau. Nee, warte mal.
Ich meine Korat.
Ja, okay, gut.
Ich meine, danke.
Shukesek ist was anderes. Aber
ja, ja, ich weiß. Nee, also diese Glaubensrichtung in Arelon selber ist ja nicht so stark und so intensiv wie in Fjorden, ja, wo der Shuderet im Grunde machtgebend ist, ja, das gibt's da nicht. Den gibt's,
Shukorat.
Shukorat gibt es dort in Arelon, aber das hat im Grunde nichts zu sagen.
Ja, was auch dadurch gestärkt wird, dass ja auch, so sagt es Dilaf zumindest, eine Angst in der Bevölkerung besteht, dass auch dieser Untergang oder scheinbare Untergang von Elantris eher so eine Glaubensprüfung darstellt. Ne? Also da wird ja gesagt, okay, es besteht die Angst, dass das sozusagen eine Prüfung ist, dass wenn Elantris und die Elantrier untergegangen sind, dass die Bevölkerung Angst davor hat, wenn sie ihren Glauben daran verliert, dass sie dann bestraft wird, sollten die Elantrier irgendwann wiederkommen.
Ja.
Und das ist ja so ein ganz ambivalentes Verhältnis der Bevölkerung zu Elantris, was hier aufgebaut wird. Ne? Weil auf der einen Seite besteht die Angst vor der Rückkehr der Elantrier und vor der Rückkehr des Glaubens. Das heißt, das sollte eigentlich aus der Sicht vieler, die diesen Glauben nicht haben, auf gar keinen Fall passieren. Auf der anderen Seite droht der Shuderet sozusagen, irgendwann die Macht zu ergreifen. Also auch so ein total, man kann schon sagen, irgendwie tyrannisch dargestellte, so eine Religionsgemeinschaft, die tyrannisch dargestellt wird, irgendwie obsessiv. obsessiv, ne, irgendwie auf eine Art und Weise.
Und fanatisch zumindest.
Fanatisch zumindest, wo wahrscheinlich die gegenwärtigen Verhältnisse, die ja schon schlecht sind, vielleicht noch ein bisschen schlechter werden könnten. Zumindest legt das dieser Fakt nahe, dass die Kaufleute sich so ein bisschen wahrscheinlich eher so dazu neigen, sich dem Schuderet anzuschließen, ne? Oder da zumindest ambivalent sind, ne? Oder da zumindest offen sind, sagen wir es mal so. Und auf der anderen Seite ist ja eigentlich die ursprüngliche Schaut, die jeden möglichen Menschen zu einem Elantrier gemacht hat, eigentlich so ein großer Gleichmacher im Prinzip, ja, der ja im Prinzip so das Versprechen einem gibt, dass man aus seiner gegenwärtigen Klasse aufsteigen kann zu einer Gottheit, ne? Also wo im Prinzip gesagt wird, deine Herkunft ist vollkommen egal, sobald die Schaut dich ereilt, bist du raus aus dem ganzen Käse sozusagen, der irdischen Welt, wenn man so will.
Und die, ja, im Grunde ist es vorher schon egal, weil du kannst dich dafür nicht qualifizieren, also.
Ja, genau.
Ja, also es macht ja im Grunde schon, es macht ja keinen Unterschied, ob du jetzt, sagen wir, ein gebildeter Bauer bist oder du bist ein Weber oder ein Schmied oder irgendwas, aber im Grunde wissen ja alle vorher schon, alle, die wir jetzt sehen, haben die Chance, zu Göttern aufzusteigen. Genau. Und das macht es ja schon so, das gleicht es ja schon vorher an, so ein bisschen, weißt du?
Zumindest ein bisschen, ja. Aber zum Beispiel hättest du ja eher Vorteile davon, sag ich mal, wenn du so als Bettler auf der Straße wohnst und auf einmal ausgewählt wirst und dann ändert
wenn
sich ja dein Leben.
Wenn es denn Bettler gab. Das wissen wir ja nicht.
Ach so, wie? Achso, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es die gibt. Also es gibt es jetzt auf jeden Fall.
Jetzt gibt es die, aber vorher wissen wir es nicht.
Ach so, meinst du das, ja.
Vielleicht hat sich das auch erst entwickelt. Vielleicht gab es vorher, also vorher hatten die ja keine Probleme mit schwindenden Ressourcen oder irgend so ein Kram. Das ist jetzt Teil des Problems, ne? Irgendwie kommt jetzt so ein Mangel rein. Und diesen Mangel scheint es ja vorher nicht zu geben, weil alles, was gefehlt hat, könnten die Elantrier auch herstellen, offensichtlich.
Ja.
Ja, und also wenn die Kaufmannsgilde zu den Elantriern geht und sagt, Leute, bitte macht nicht alles. Stellt nicht alles her, was wir brauchen, weil wir brauchen auch ein bisschen Kohle. Dann scheint es keinen Mangel gegeben zu haben.
Ja, zumindest was diese Luxusgüter angeht. Ne? Man kann ja
und
auch
an der Grundversorgung scheint es ja auch nicht, also die Grundversorgung hat ja die Elantria hergestellt.
Ja, ja, genau, richtig. Es ist quasi
das bedingungslose Grundeinkommen.
Das wollte ich ja gerade sagen, ja. Im Prinzip ist es die, oder Grundsicherung, wie es jetzt heißt.
Ja.
Wäre ja quasi, ist wieder was anderes sozusagen, ne? Genau genommen muss man das differenzieren, Grundeinkommen und das
Ja, aber das gab es vorher, das gibt es jetzt nicht mehr.
Ja.
Und irgendwie scheinen die auch nicht gelernt zu haben, ja, wie denn auch, komplett auf eigenen Beinen zu stehen. Es scheint ja irgendwie so eine, nennen wir es mal, Symbiose gegeben zu haben zwischen Elantrian und dem Rest. Also, weiß noch nicht, in welcher Form das stattgefunden hat. Ja. Aber,
Scheiße jetzt, das ist das Fazit, was wir jetzt haben.
Naja, klar.
Das ist auf jeden Fall eine zwiespältige Situation.
Ja, aber das ist ja die Grundlage für Raten, um jetzt loszuziehen und die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, alles klar, Leute, das ist jetzt meins.
Genau, es ist.
Das hat in Duladel schon geklappt, ne? Dem Heimatland von Galadon.
Ja.
Das war über Jahrzehnte hinweg, war das instabil. Musste keiner. Alle waren völlig kopflos und offensichtlich ist da Raten eingeritten und hat innerhalb von wenigen Monaten das Ding dem theoretischen Glauben zugeordnet und dann war das stabil. Und mit der Haltung geht der auch nach Arelon.
Ja, genau, in dieses instabile Gesellschaftskonstrukt im Prinzip rein. Ne?
Ja.
Genau, was auch es quasi nicht gewohnt ist oder was diese Gottesfürchtigkeit in verschiedene Stellen wahrscheinlich hat, ne? Oder in verschiedene Richtungen im Prinzip hat. Ne? Und das macht diese Gesellschaft im Endeffekt dann so anfällig dafür im Großen und Ganzen, sich dann dem vielleicht doch aus einer gewissen Angst heraus hinzugeben oder sowas. Ne? Das ist so ein klassisches Fundamentalismus Thema, einfach so ein religiöser Fundamentalismus. Es wird ja auch hier an einer Stelle, ich weiß gar nicht mehr von wem, gesagt, dass so instabile Gesellschaften, wenn es Menschen schlecht geht, ist es sehr, sehr einfach, sie zu überführen, weil dann braucht es nur jemanden, der Wandel verspricht und dann gehen die Leute auf diese Seite sozusagen. Und das ist das, was wir jetzt vermuten können, was demnächst so kommen wird. Ne?
Aber, und das ist auch noch eine Einschätzung von Raten, jemand, der sich schnell auf die eigene Seite ziehen lässt, der ist natürlich auch leicht wieder auf irgendeine andere Seite zu ziehen. Also er braucht schon die Anstrengung. Er muss die Leute schon grundsätzlich überzeugen davon, von seiner Idee, dass es gut ist. Und nicht nur, es reicht nicht nur zu sagen, Leute, es wird besser. Und dann sind die da irgendwie bei ihm, ne?
Ja, genau.
Und ja, sein Plan ist ja zu sagen, Es bringt ja nichts, noch eine Kirche zu bauen oder noch einen Tempel oder was zu bauen, um noch mehr den heretischen Glauben irgendwie nach vorne zu pushen, sondern wir müssen hier irgendwie die Elantria aus den Köpfen der Menschen rauskriegen. Ja. Weil die, wie du es erzählt hast, glauben ja immer noch, na was ist denn, wenn die wiederkommen?
Ja, genau. Das ist diese Angst vor der Rückkehr der Elantria, genau. Ja.
Und Hoffnung.
Zugleich.
So eine Mischung, ein bisschen, ne? So, aber, ja, ja, ja. Aber die Angst im Sinne von, nein, wir müssen uns jetzt gut verhalten, weil was sagen die denn, wenn die wiederkommen und sehen, wie es hier aussieht? Grob.
Genau. Und gleichzeitig, und da ist ja dieser Konflikt, sage ich mal, diese Diskussion ganz interessant, die Sirene mit Raten auf der Mauer führt im Prinzip. Weil da geht es ja im Prinzip eigentlich um diese Frage, was bedeutet Glauben eigentlich? Aus welchem Grund glaube ich eigentlich? Mhm. Glaube ich nur an eine bestimmte Gottheit, weil ich mir davon etwas verspreche sozusagen? Oder habe ich diesen festen, tiefen Glauben wirklich in mir drin, unabhängig davon, ob ich eine Belohnung erwarte oder sowas? Ja. Ne? Also es wird ja gesagt im Prinzip, Yadet belohnt ja den Ehrgeiz und aber wenn ich dann ehrgeizig bin, bedeutet das dann, dass ich nur ehrgeizig bin, weil ich eine Belohnung erwarte sozusagen, ne? Und das ist ja dann wiederum dieser, jetzt fallen mir die Begriffe nicht ein, das ist ja dann wiederum der Widerspruch, der darin steckt sozusagen, wo ich ja nicht wirklich daran glaube, sondern eigentlich das nur mache, um irgendwie einen Vorteil daraus zu ziehen, ne? Das ist diese relativ komplizierte Diskussion, die wir da, jetzt muss ich mal gucken, wie das hier genau war. Das ist in dieser Mensch-Tier-Diskussion drin, ne? Also was unterscheidet den Menschen vom Tier sozusagen? Das ist die Möglichkeit zu glauben sozusagen, sich einem Gott unterzuordnen oder sowas, während das Tier nur den eigenen Instinkten folgt, so. Also um sich selbst zu belohnen im Prinzip, ja? Also so den eigenen Gelüsten, Bedürfnissen im Prinzip, ne? Mhm. Und da steckt aber dieser Widerspruch drin, dass ich, wenn ich ja an einen Gott glaube, um eine Belohnung zu erhalten, glaube ich ja, um ein eigenes Bedürfnis zu befriedigen, dadurch, dass ich eine Belohnung bekomme im Prinzip. Ne? Und das ist dieser Widerspruch, den Raten in dieser Situation dann zumindest nicht auflösen kann, weswegen ihm die Leute dann gar nicht mehr zuhören im Prinzip. Ne? Weil es wahrscheinlich auch zu kompliziert ist in der Situation. Weil das auch lustigerweise, und das ist genau das, was ich meinte, dass du immer zwischen zwei recht einfachen Passagen dann sowas auf einmal drin hast, wo du dann doch nochmal drüber lesen musst, um genau zu verstehen, okay, um was geht's jetzt eigentlich? Mhm. Weil bei mir hat's auch ein bisschen gedauert, bis ich ja, ach ja, klar, also Ehrgeiz bedeutet ja dann, ich mache das ja dann nur, weil ich eine Belohnung bekomme sozusagen und dann folge ich ja meinen Bedürfnissen. Ne? Das wird nicht so richtig genau auserzählt, deswegen muss man sich das ein bisschen...
Das braucht es auch nicht, weil bevor das angefangen hat, bevor diese Diskussion zwischen den beiden, bevor Sirene da diesen Einwurf gemacht hat, auch wieder sehr naiv, ne, hat sie gesagt, das ist im Grunde eine... So eine Grunddiskussion, so ein Grundparadoxon bei den Gelehrten. Ja, also sie kennt sich damit aus, sie ist belesen und weiß, okay, aber dieses Problem, was wir jetzt hier diskutieren, gibt es keine Lösung. Ja, und das macht es im Grunde hinfällig, da jetzt irgendwie da jetzt groß zu folgen, weil es gibt keine Lösung. Weil das Wichtige in dieser Szene ist ja nicht, dass es eine Lösung geht, sondern dass er aus seinem Sprechrhythmus rausgebracht wird. Richtig. Und ob der jetzt clever antwortet oder nicht, oder sie oder nicht, aber er, der Punkt ist, er springt auf sie an.
Genau.
Und verliert damit die anderen Menschen, weil die, im Grunde, denen ist es egal, was die jetzt diskutieren. So.
Im Prinzip ist das auch ein relativ populistisches Argument in diesem Moment, nur damit die Leute nicht zuhören im Prinzip. Ne? Sie bringt ja nur noch dieses andere Argument, dass er ja gar nicht Yadet dienen kann, weil nur der Wirn dient ja direkt Yadet.
Ja, ja.
Und das dauert dann wahrscheinlich einfach zu lange, so einer Masse zu erklären, ja gut, aber wenn ich dem Wirn dann diene, im Prinzip, dann diene ich ja auch irgendwie Yadet und so, ne? Das ist, um diesen Widerspruch einfach irgendwie aufzulösen im Endeffekt, das würde zu lange dauern. Und sie haut einfach diese populistischen Sätze dann im Prinzip raus, mit diesem naiven Vorbau sozusagen, ne? Und bringt ihn dann sozusagen ins Wanken, weil seine Sätze vorher, die er gebracht hat, dann im Prinzip so nicht mehr funktionieren können. Oder dieses Bild, was er aufgebaut hat von der Religion, vom Schuderet im Prinzip.
Ich kann mir vorstellen, dass eine bessere Strategie wäre es einfach gewesen, einfach weiterzureden.
Ach so, meinst du?
Na klar. Einfach die Rede weiterhalten.
Ja.
Weil ihr Ziel war es ja zu unterbrechen. Mhm. Das hat sie geschafft.
Ach so, du meinst aus seiner Sicht.
Aus seiner Sicht.
Einfach, ach so, das meinst du. Ja, ja, ja. Das
einfach,
kann sein.
Einfach
ja.
Weiterreden.
Ja,
so.
Sie ganz aber, ignorieren.
Aber
ja.
Dafür ist der... erstmal hat er das nicht kommen sehen und ich glaube, dann ist er zu stolz dazu, das einfach so stehen zu lassen, sondern er muss es ja richtig stellen. Das ist ja falsch, was da gesagt wird, weißt du, so. Und das war dann die Falle.
Ja, wobei er im Nachhinein dann schon verstanden hat, dass er auch quasi intellektuell geschlagen wurde in der Situation. Ne? Also noch, er hat ja dann wahrscheinlich verstanden, es ging nur um den Rederhythmus hast du gut gemacht und so. Ja. Also er nickt dir dann dazu.
Auf zwei Ebenen.
Genau, richtig. Genau.
Und es war es ist die Szene, in der im Grunde, wenn man es alle drei Kapitel, Chaoden, Chaten und Sarene, im Grunde so mindestens in Sichtweite standen. Mhm. Die waren nicht in einer Szene unterwegs, aber mindestens in Sichtweite, weil wir wissen, dass Chaoden und Galadon unten in den Elantris, die sind gerade auf dem Weg zum Eingangstor gewesen und haben hoch auf die Mauern geguckt und haben dort den deretischen Hohepriester gesehen. Mhm. Raten halt.
Das stimmt.
Und in der Zeit war ja Sarene auch noch da.
Also. Richtig, ja. Wir hatten zuvor gleich zu Beginn des zum Ende des sechsten Kapitels oder auf jeden Fall im sechsten Kapitel, wir starten ja mit Raten rein. Da hatten wir diesen Moment ja auch schon, ne, dass er sozusagen hoch auf die Mauer geht, über diese Treppe dort auch schon. Das wird ja dann später nochmal uns näher gebracht, dass da anscheinend eine offene Treppe einfach draußen ist, auf der man dann hochgehen kann, einfach auf die Mauer.
An der Mauer lang, ne?
Genau, ja, wo der dann diese Stadtwachen dann eigentlich sonst nur sind, die so ein bisschen unnütz sind anscheinend irgendwie, ne? Also die sich nur besser fühlen als die Stadtwache, aber ansonsten eigentlich keine wirkliche Funktion haben so wirklich, weil die Stadt in Windeseile auch eingenommen werden könnte. Es sind auch keine Bogenschützen da zum Beispiel oder so. Ne? Also die Stadt, sowohl Elantris als auch Kane sind sehr schlecht bewacht. Sind sehr schlecht bewacht. Und da haben wir ja auch schon so einen Moment, wo Raten davon spricht, dass dort unten ein etwas dunkelhäutigerer, glatzköpfiger Mensch ist, was dann offensichtlich Galadon ist. Ne? Es wird, glaube ich, auch beschrieben, dass die beiden auf einem Dach sich befinden. Und das ist ja dann die Szene, die wir als nächstes sozusagen erzählt bekommen, weil die beiden fliehen ja dann vor dieser einen Bande auf ein Dach dann hoch, über diese Treppe, die so bröselig ist und einstürzt.
Genau, das war so dieses vorübergehende Hauptquartier, was die sich dann, Rückzugsort, den sie sich dann geschaffen haben.
Genau. Und ich weiß nicht, wie du das verstanden hast, aber in meinem Verständnis sind dann im Nachhinein, wurden diese Menschen dorthin gebracht und dann haben wir im Prinzip alle drei, also ist das im Prinzip ein Moment oder so ein Zeitraum von irgendwie einer Stunde oder so.
Ich glaube, das ist ein Moment.
Genau.
Weil Chaoden sieht ja oben, wie Chaoden sieht oben, wie Chaten irgendwie predigt.
Stimmt,
er hört ja die Predigt. So. Ja, also muss das ja der Moment sein, zumindest kurz bevor Sarene kommt, aber die Adligen stehen halt schon da. Also so.
Genau. Also haben wir so ein paar Kapitel, die im Prinzip gleichzeitig funktionieren, was für mich ziemlich überraschend war. Weil ich dachte wirklich, okay, die passieren nacheinander weg. Im Prinzip.
Ach so.
Also während sozusagen in dem einen Kapitel etwas passiert, geht auch die Handlung in den anderen Kapiteln weiter.
Ja, nee, so ist es nicht, ne?
Ich glaube, so ist es meistens. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich eine Ausnahme, weil wir haben dann, wenn wir wieder zurück zu Chaoden gehen, sind auf einmal zum Beispiel auch die Schuhe schon fertig, die von unserem ersten Neuankömmling fertig gemacht wurden.
Okay. Mhm.
Und ich glaube auch generell, dass Chaoden und Galadon, dass da zwischenzeitlich schon so ein bisschen was vielleicht nicht unbedingt Erzählenswertes passiert, also wie er sich dann so einlebt, Chaoden meine ich jetzt in Elantris und so weiter und wie er dem sozusagen näher gebracht wird und die beiden sind ja zum Beispiel auch in die verschiedenen Viertel in unserer letzten Episode mal gegangen oder haben sich zumindest auf so einen Aussichtspunkt hochgearbeitet, dass sie die verschiedenen Viertel sich angucken können, sodass Galadon Chaoden ganz viel erzählen konnte zu den verschiedenen Banden und so weiter und so fort, also so zum Beispiel in der Bibliothek, da ist Ahnden, genau, hätte ich sogar richtig gesagt. Jetzt hätte ich gar nicht zweifeln müssen
an meiner Aussage.
Ich glaube, das ist jetzt eher so eine Ausnahme, aber da kann man in Zukunft wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf achten. Vielleicht wird das als Einwurf immer mal wieder passieren. Aber klar ist auf jeden Fall, dass die Zeitstrukturen dadurch zumindest so ein bisschen ins Wanken geraten und undurchsichtiger sind. Und das macht es eigentlich ganz spannend.
Aber sie bleiben grundsätzlich nahe beieinander.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass jetzt der Zeitstrahl von Chaoden irgendwo in der Zukunft ist und zwei Wochen zurück ist das, was bei Sarene passiert.
Wobei das spannend wäre, ne? Weil das irgendwann mal vielleicht passiert.
Nee, will ich nicht. Ich will, dass das alles simultan abläuft, weil ich will, dass die sich überschneiden und ich will, dass die dann irgendwie miteinander arbeiten, weißt du, und sich Nachrichten hin und her schicken, was weißt du und so ein Kram. Das will ich ja. Also so eine Gleichzeitigkeit an verschiedenen Orten.
Hm.
Das will ich haben. Ich will hier keine Drücke in die Vergangenheit und Zukunft und Nolan-Scheiß.
Ja. Scheiß. Aber ich habe zumindest ich glaube, dass diese drei Handlungsstränge generell ein bisschen eher zusammenrücken werden. Also auch, dass die vor allem Chaoden und Sarene sich öfter treffen werden sozusagen. Also ich stelle mir das so vor, dass zum Beispiel auch einer aus der Familie von Ki-In dann mal da hochgehen wird und sagen wird, hä, warte mal, das ist doch Ra-Oden dort unten sozusagen, ne? Es wird zumindest so ein bisschen vorbereitet dadurch, dass auch diese...
Das wäre sehr billig, ne?
Ja, ja, das wäre jetzt sehr billig, wahrscheinlich passiert es anders, wahrscheinlich ist Brandon Sanderson da deutlich cleverer, als das, was ich jetzt hier mal schnell rausgehauen habe. Ja. Aber es wird zumindest auch dadurch vorbereitet, dass die schlechte Bewachung der Stadt Elantris ja nicht nur ein Hinweis darauf ist, dass sie leicht einzunehmen sein könnte oder leicht niedergemacht werden könnte, sondern auch, dass ein Ausbruch auch theoretisch relativ einfach möglich wäre.
Aber ne? Das wissen wir ja. Wir wissen ja, dass Elantria aus Elantris ausbrechen.
Ja.
Die bleiben nur nicht lange draußen, weil die dann aber gleich wieder zurückgeschickt werden.
Ja, genau, ja. Aber diese Offenheit, die wird da an einer Stelle gleich am Anfang in dieser harten Sache nochmal gezeigt. Ne?
Ja,
also so eine Durchlässigkeit ist da.
Absolut. Also, aber in allem.
Ja.
Also, im Grunde steht Fjorden vor der Tür, ja, mit dem Wirn und so weiter. Kay hat nicht mal eine Mauer drumherum, glaube ich. Ja. Da kann man durchreiten.
Ja.
Einfach so. Ja. Und Elantris hat zwar eine Mauer, aber im Grunde kannst du rein.
Im Prinzip kannst du auf die Mauer über eine Treppe, die du nicht kaputt machen kannst, weil diese ganze Mauer ist ja auch, wahrscheinlich auch dann die Treppe, ist ja so ein gesamter Felsblock, wo du nicht mal einzelne Steine raus.
Obwohl die bröckelt, ne? Teile der Mauer bröckeln, ne?
Ja.
Muss man auch sagen.
Ja, muss man auch sagen, ja.
Also irgendwie hat das alles, genau wie der König, es hat nur so ein, wenn man so auf den ersten Blick drüber guckt, hat das so einen Anschein von, wow, Macht,
ja.
Sicherheit, ja. Königreich, Armee, nichts ist da.
Das hatten wir beim letzten Mal noch so in den Gedanken, ne? So wahrscheinlich der weise König, der wahrscheinlich schon der X-te in seiner Generation ist und so, nee, der ist seit 10 Jahren an der
Macht. 10 Jahre, keine Ahnung, was er machen soll.
Ja, genau, und kriegt es offensichtlich nicht wirklich hin. Ne?
Der hat eine Armee, die er bezahlen muss.
Ja.
Und wenn der nächste kommt, der mehr bezahlt, dann sind die weg.
Ja.
Hat keinen Ort, sich zurückzuziehen.
Mhm.
Also Elantris schon, aber dann sind die genauso schnell drin.
Mhm.
Also,
ja.
Also passt nichts zusammen.
Ja, auch interessant ja, dass wir über Ra-Oden quasi gar nicht so viel wissen. Also
Yadon.
Auch kein Yadon. Oh, Entschuldigung, ey, das gibt's doch gar nicht. Yadon, dass wir von dem auch gar nicht so wirklich mitbekommen, okay, wie war eigentlich jetzt die Beziehung oder gibt es irgendeine emotionale Beziehung zu Ra-Oden? Wir bekommen ja nur mit, dass er quasi zur Sau gemacht wurde von seinem Sohn öffentlich mal öfters mal.
Und umgekehrt aber auch.
Umgekehrt aber auch, genau, enterbt und so oder wollte ihn enterben zumindest. Und das bringt mich wiederum auf den Gedanken, gerade weil ich nicht weiß, wie unser König tickt, war das dem war das dem vielleicht gar nicht so unrecht, dass sein Sohn vielleicht da entfernt werden.
Ja, und das nimmt ja Sarene auch an.
Ja.
Da gibt's in einem kurzen Satz, so einen Halbsatz. Ich vergesse mal, dass die nicht weiß, dass der in Elantris ist.
Mhm.
Aber das wird irgendwo beschrieben, dass der Tod von, der tragische Tod von Ra-Oden oder durch die Häscher des Königs verursacht, was auch immer, bla 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 bla. So, also die hat schon irgendeine Ahnung. Guck mal, wenn der dem eigenen Vater so ein Dorn im Auge war, könnte es natürlich auch möglich sein, dass der den einfach hat verschwinden lassen.
Mhm. Ja, genau, das ist absolut möglich. Ja. Aber ich finde diese Unsicherheit bei ihr auch interessant, weil wir ganz viele Informationen haben, die sie nicht hat. Und dementsprechend wirkt sie auch noch in dieser Welt so ein bisschen wie so eine relativ passive Figur im Vergleich. Ne? Also sie versucht schon aktiv was rauszufinden, aber sie findet eher was dadurch raus, dass andere Figuren irgendwie ihr Informationen verschaffen oder sie irgendwo hinbringen oder sowas. Ne? Sie hat zwar den aktiven Wunsch, auf die Mauer zu gehen, aber das, sie braucht dann schon irgendwie jemanden, der sie führt, so gefühlt. Ne? Das sind dann die Kinder, die sie dort nach oben bringen und so weiter und so
die
fort.
Die Cousins und Cousinen, ne?
Die Cousins, genau.
Ja.
Und ist halt ansonsten auch immer, pendelt so ein bisschen zwischen dem Thronsaal und dann diesem eher heimatlichen Ort der Keens, genau. Wohingegen das bei anderen Figuren zum Beispiel anders ist. Also diese Passage mit Ra-Oden oder diese Passagen, die wir von ihm haben, die sind ja immer relativ actionreich, sag ich mal so, ne?
Ja.
Also das ist immer so ein ganz, ganz großer, da haben wir es eher mit Bewegung zu tun, sag ich mal. Nicht mit so einem Stillstand irgendwie, ne? Und wir müssen uns jetzt Ressourcen besorgen, ne? Und wir müssen fliehen vor dieser Bande und du lenkst die ab, sozusagen. Oder wirst, Galadon wurde ja rausgeschubst, sozusagen, um dann die Bande anzulenken von Shaor, heißt er, glaube ich. Und auch so eine ähnliche Bewegungsstrukturen, aber so ein bisschen langsamer haben wir das ja bei Raten, der auch immer so ein bisschen zwischen den Orten hin und her geht, der dann mal in uns auch einen neuen Raum zumindest mal erschließt, mit diesem Gasthaus im Prinzip, wo ja dann in der hintersten Ecke dann sich irgendwo diese ganzen Adligen treffen, ja, sozusagen. Genau. Ne? Und das hat ja im Prinzip auch was von aktiv und gestalten und langsam baut sich da irgendwie etwas auf, ne? Während Sarene noch so ein bisschen nicht so ganz weiß, was hier eigentlich abgeht, aber schon so eine kleine Ahnung hat, aber nicht so richtig weiß, was sie damit anfangen soll aktuell
die,
noch.
Die, ne? Sondiert noch. Ja. Also die muss ja erstmal gucken. Ja. Die weiß auf jeden Fall, mit dem König brauche ich nicht ankommen. mit der Königin erst recht nicht.
Die haben wir auch noch ganz vergessen jetzt.
Und dann hat sie ihren Seon noch.
Ja.
Ash, Ash.
Ja, irgendwie so.
So in der Richtung.
As, As, hä? Wird es, glaube ich, geschrieben. Also
Ash. Ash, ja. Der ja auch mal noch ein paar Informationen
ihr,
bringt.
Ihr Pokémon, meinst du? Hat sie doch.
Ihren Ash. Der ja auch immer noch Informationen bringt. Ne, ich habe beobachtet das und hast du den und den gesehen und so. Und dann ist halt auf Lucille ist sie noch angewiesen, ne? Der ihr noch so ein bisschen erklärt. Aber ich glaube, das wird sich ändern.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Lass mal, ich würde mal gerne bei Raoden so ein bisschen bleiben. Mhm. Ja? Mhm. Tatsächlich gefallen mir diese Kapitel sehr, sehr gut.
Mir auch, ja.
Wobei man auch sagen muss, die anderen Kapitel sind nicht nervig. Es gibt ja manchmal, wenn du so mehrere Charaktere hast, einer davon ist irgendwie scheiße. Ist langweilig, ist öde, ist doof. Das ist, bei Game of Thrones ist das zum Beispiel diese ganze Catherine Stark-Nummer, die Frau von Eddard Stark.
Okay.
Das fand ich in der Serie, in der Serie schon langweilig und doof. Ich dachte, komm, ey, das nervt mich einfach nur noch mal weiter. Ich will Tyrion sehen oder ich will Daenerys sehen.
Ich wollte jetzt gerade sagen, warte mal, das ist doch die, die bei der stirbt, aber das wäre ein Riesenspoiler für alle, die das noch nicht gesehen haben.
Ja, auch dass sie stirbt, ist ein Spoiler, aber ist egal.
Ja.
Aber die, das sticht so raus. Oder manchmal hat man so andere Figuren, die sind irgendwie schwächer konstruiert oder die Szenen sind schwächer, ja. Hat man jetzt hier nicht so, ich finde alle irgendwie interessant. Und Raoden hat nochmal so einen eigenen Flair, weil das geht so in Richtung greifbarem, ja, was ist das? Survival? Kram.
Ja,
ich bin in einer fremden Umgebung und muss mal klarkommen.
Genau, also Survival auf jeden Fall ist auch ein Riesenthema. Ich hatte es ja beim letzten Mal, als ich so ein bisschen über diese Genrestrukturen gesprochen habe, habe ich so ein bisschen über Gangster-Geschichte gesprochen. Davon haben wir jetzt gar nicht so viel gehabt,
im Endeffekt.
Also diese ganzen Bandenkonflikte hat man nicht. Wir hatten mal ganz kurz diese Passage zu Aanten, aber da wurde ja auch nicht viel in Richtung Gangster-Genre oder sowas geschrieben oder so, ne? Was ich am Anfang gedacht habe, ich dachte, es wird so Gangs of New York mäßig vielleicht dort, aber das hat eher was von Survival, eher sowas von, wir hatten es ja auch von so, vielleicht so Zombie-Survival-Dings, ne? Weil diese ganzen Schatten ja auch so ein bisschen zombiehaft wirken und so getrieben von Schmerz sozusagen oder getrieben von Hunger, aber gepeinigt von Schmerz, sodass da eigentlich keine klaren Gedanken mehr wie bei einem Menschen sich vollführen können, ja.
Ich habe in diese ganzen Raoden-Dinge habe ich eher so ein Rollenspiel-Ding, er kommt rein mit nichts, trifft den ersten Verbündeten und die machen irgendwas, dass die im Grunde Vorteile bekommen. Die holen sich noch einen mit List und Tricks, der besorgt Rüstung, die Schuhe in dem Fall, was wieder dafür sorgt, dass sie sich besser irgendwie durch die Stadt bewegen können, was dazu führt, dass sie noch andere Leute ranholen können und sich wie eine Art Gruppe aufbauen, jeder mit seiner Spezialität. Man hat den, nennen wir es den Schmied und was weiß ich nicht alles, den Handwerker, ja, um sich so nach und nach so ein Level-Ups zu geben, ja, den Level aufzusteigen und sagen, okay, das möchte ich jetzt Basis haben und die muss ausgebaut werden, das kommt jetzt auch noch, ne? Die haben da irgendwie so eine ehemalige Kirche, glaube ich, von Kurat.
Ja.
Der fehlt nur das Dach. Aber sie haben ja einen starken Kerl dabei und einen Dachdecker, beziehungsweise einen Handwerker, der Dächer decken kann. Ja. Dann könnt ihr das nämlich festmachen. Und so baut sich das langsam auf, weißt du? Das hat so einen Rollenspielcharakter, das finde ich ganz geil.
Ja, genau. Aber auch so einen Survival-Charakter, ne? Also das hat man auch in ganz, ganz vielen Spielen, dass du so Spezialisten zum Beispiel hast, die dann für verschiedene Aufgaben sozusagen gemacht sind. Und ich bin aber
oder dass du noch so schwach bist, du kannst nicht kämpfen. Du musst dich durchsneaken, bis du stark genug bist und dann kannst du zurückschlagen.
Ja. Und du brauchst diese Tricks im Sinne von Ablenkung und die anderen müssen wegrennen und so. Ja, genau. Ich bin gespannt, wohin sich das noch entwickelt, weil ich hatte diesen Rollenspiel-Party-Gedanken auch. Die Figuren werden aber bis jetzt noch nicht so stark differenziert werden sie schon, aber noch nicht so stark geformt, finde ich, dass sich das über eine längere Zeit dann tragen wird. Ne? Also wir haben mit Marische, Marais, hä? Diesen Juwelier, den Kunsthandwerker, das ist der, keine Ahnung.
Marais?
Marais. Marais. diesen Juwelier, beziehungsweise Kunsthandwerker, das ist das erste Mitglied sozusagen der Gruppe, beziehungsweise das zweite neben Galadon, haben dann Mare oder Maare, die Hausfrau, die bisher, ich weiß gar nicht, was sie bisher gemacht hat. Es wurde nur gesagt, sie hat viele verschiedene Fähigkeiten, die uns noch nützlich sein werden.
War nicht irgendwas mit Weben oder so?
Weben war, glaube ich, dabei, ja, genau. Wurde auf jeden Fall gesagt, also sie ist relativ bescheiden, was ihre Fähigkeiten angeht. Und Raoden sagt ihr dann, hier, nee, also du bist eine Hausfrau, du kannst viel mehr als die meisten Leute hier.
Genau, und das ganz kurz. Das ist ja natürlich perfekt, um Raoden nochmal zu charakterisieren in so einer Situation. Sagt, ja stimmt, na gut, was machen wir mit dir? Dann setz dich hin. Ja. Macht er nicht. Raoden ist einer, der das Beste in jedem Menschen sieht und sagt, jeder Mensch ist wertvoll. Der
perfekte Abteilungsleiter.
Und jeder Mensch hat etwas zur Gruppe beizutragen. Ja. Und gerade du als Hausfrau, mehr als alle anderen von uns. Ja.
Weißt du? Komm in mein Programm, ich zeig dir, wie du, das ist so ein Live-Coach.
Komm in meine Gruppe. Ja, absolut. Also das gibt ja quasi uns nochmal die Möglichkeit, Raoden so kennenzulernen, wie offensichtlich die Menschen ihn wirklich sehen, was wir ja nur hören. Ja. Wir wissen ja, okay, die Menschen draußen haben gesagt, das ist einer der Everybody's Darling, den finden die alle gut, weil er auch kritisch ist und irgendwie beim Volk ist und so weiter und so fort.
Ja. Es wird gesagt, dass der König auch deswegen ihn nicht zum zukünftigen König ernennen möchte, weil dann sozusagen Menschlichkeit oder reinziehen könnte in die Welt. Ne? Also das ist ja voll Teufel, furchtbar. Das hat Sarene, glaube ich, gesagt, wenn ich mich recht erinnere. Oder das hat sie so gemutmaßt.
Ja, genau. Und im Grunde ist es Raoden, der das so mehr oder weniger selbstbestimmt macht. Der spricht das mit Galadon gar nicht viel ab. Mhm. Galadon erlebt das ja genauso. Mhm. Und das bringt irgendwie die Leute dazu, dass sie miteinander arbeiten. Dieser Maresche vom Anfang, der ist ja schon so mit drinne, dass der im Grunde diesen Job übernimmt, die Neuankömmlinge in die Welt reinzuholen. Mhm. Das passiert nebenbei, während sich dann Raoden und Galadon unterhalten. Ist Maresche da hinten, also die, sagen wir es mal, die linke Hand, die linke Hand Raodens, die quasi die Neuen erstmal, so, alle Neuen bitte in einer Reihe aufstellen.
Richtig, ja, genau. Während namentlich Riil, der Bauarbeiter und dieser Soldat, Saolin, den wir dann haben, Saolin, das ist ein Name, den ich mir wünsche, weißt du, so einfach auszusprechen dann im Vergleich zu Riil Maare, hatte ich auch schon gar nicht gewusst, der ja so ein Soldat in der Privatarmee von so einem großen General war, von Eondel sozusagen, dem einen Titel zu geben, war eine der wenigen guten Entscheidungen, die unser König mal gehabt hat. Lustigerweise nickt Raoden dann auch dazu oder stimmt dazu, ne? Also der weiß ganz genau, ja, ich weiß, mein Vater ist eine Pfeife, ne? Ich kann es auch nicht ändern.
Und Raoden hat ja gesagt, der kennt ja den Eondel. Ja, der weiß ja, wer stimmt, das ist. Ja, und das ist ja, das ist nochmal so ein, und hat den nochmal so hochgelobt und wertgeschätzt. Mhm. Und damit ja auch irgendwie diesen Soldaten, der da jetzt bei ihm ist, Saolin. Drauf geschissen.
Ach stimmt, Saolin kann ja auch sein, du hast recht. Muss ja gar nicht Saolin sein, kann ja auch Saolin sein. Ach Gott, ey, diese Welt, ey.
Ich sag dir, die Namen sind nicht zum Vorlesen gedacht.
Nee, mit Sicherheit
nicht.
Die
sind nur zum Angucken.
Offensichtlich nicht. Also dieses Buch ist nicht dafür geeignet, an einem Podcast besprochen zu werden.
Oder als Hörbuch.
Ja. Oder wir müssen uns mal auf in den Podcast von Brandon Sanderson oder seinen YouTube-Kanal, hat er auch einen YouTube-Kanal, habe ich gesehen, begeben. Vielleicht erzählt er da ein bisschen was dazu.
Ja, wie gesagt, es gibt keine offizielle Aussprache dafür.
Ja, aber vielleicht sagt er es ja selber mal. Da würden dann viele sagen, ja gut, wenn er das sagt, dann muss er.
Den Namen spreche ich nicht aus.
Er sagt wahrscheinlich auch so, ja, Saolin, nennt ihn, wie ihr wollt.
Und betont es jedes Mal anders neu.
Stimmt, ja, um richtig die Leute zu verarschen,
Was wir noch rausfinden über Raoden ist, aber eher indirekt von Luke, dass sich Raoden mit den Aonen auskennt, also diesen Zeichen, diesen magischen Zeichen, die man irgendwie in die Luft malt, davon weiß der Bescheid. Und ich dachte bis dahin, der hatte die ganze Zeit geübt, um die kennenzulernen. Weißt du, ich meine?
Ja.
Das wurde nicht so richtig gesagt. Es wurde nur gesagt, der hat die irgendwie über Tage lang hinweg immer wieder in die Luft gemalt. Ist aber nichts passiert. Mhm. So, aber er kannte die ja schon offensichtlich.
Absolut. Er wusste anscheinend nur nicht, wie man diese Zauber praktisch umsetzt im Endeffekt. Ne? Aber das war genauso mein Gedanke auch. Das ist ja gleich zu Beginn des ersten Kapitels, was wir hier in dieser Passage, also in Kapitel 7, glaube ich, ne, was wir mit Raoden haben, dass er diese Übung vollführt. Und da dachte ich mir, okay, das ist nach nach diesem letzten Twist, den wir hatten, dass Galadon diese Fähigkeit anscheinend hat, zumindest die Symbole zum Leuchten zu bringen in der Luft, ne, war das so dieses Ding, okay, der bringt dem jetzt bei, wie das geht. Und da haben wir jetzt diese Entwicklung, dass Raoden dann am Ende der Geschichte der große Magier ist, der die Welt rettet. So, ne? Und
ist das nicht.
Wird vielleicht noch kommen.
Ja, auf jeden Fall wird es kommen. Ja. Genau, also im Grunde, genau, es war im Grunde ein Cliffhanger, so ein falscher Cliffhanger, so mit diesem, dass da jetzt plötzlich was leuchtet, weil es leuchtet die ganze Zeit. Und wir haben herausgefunden, dass diese Aonen, diese Zeichen nicht nur mit der Hand gemalt werden, sondern auch irgendwie an Wänden sind.
Ja.
Denn die haben in Elantris selber keine Elektrizität oder irgendwas, was Licht, Wärme oder irgendwas anderes bringt, sondern das läuft alles über diese Aonen. Dann sind dann eben Zeichen an der Wand, die werden dann irgendwie berührt, was auch immer, und dann leuchten die. So. Und irgendwie eine Funktion mit diesen Aonen an der Mauer von Elantris, die haben die auch irgendwie gehabt. Das muss ja auch irgendwie alles geleuchtet haben. Ne? Und interessanterweise haben wir erst von diesen Aonen an der Mauer von Elantris erfahren, nachdem wir wussten, was Aonen waren. Wir haben vorher noch nicht davon gehört, dass die Mauern damit ausgestaffiert wurde, sondern erst nachdem wir herausgefunden haben, was es war. Und wir wissen auch mehr zum A und über das A und Dor, der die das A und Dor, also diese Magie, dass die im Grunde nur von den Elantriern möglich war, ist. Und man im Grunde nur die Zeichen kennenlernen muss. Es braucht keine Rituale, Zaubersprüche, Opfergaben, irgendwelche Pulver oder irgendein Kram. Es funktioniert einfach so, wenn man Elantrier ist. Und dass im Grunde die ganze Stadt damit versorgt wurde. Also es gibt zwar Brunnen, die scheinen aber nirgendwo hinzuführen, glaube ich.
Ja,
weil da einfach Wasser rauskommt,
wenn
Wasser gezaubert wird.
Also hier wurde gesagt, es gibt Brunnen. Ich dachte das letzte Mal tatsächlich, dass es nur diesen einen Brunnen gibt. Auf so einem Platz stand der ja. Also ja. Das war irgendwie so eine Bemerkung von Raoden. Das ist der erste Brunnen, den er gesehen hat, glaube ich, in der Stadt. Genau, aber scheint es mehrere zu geben, ja?
Ich habe das so verstanden, dass im Grunde dieses ganze Bewässerungssystem, das kommt nicht aus irgendeiner Quelle oder wird aufbereitet vom Meer, was dort in der Nähe ist, sondern das wird einfach gezaubert.
Ja.
Und es gibt auch keine Kohle oder Feuer oder Holz oder irgend so ein Kram, weil die das nicht brauchen. Weil das Wärme und Licht wird durch diese Aonen hergestellt. Oder also im Grunde basiert diese ganze Stadt auf dieser Magie. Und jetzt ist die Magie nicht mehr da, also ist die Stadt tot, im wahrsten Sinne des Wortes. Da steht nicht irgendwo ein Generator rum, der so ein bisschen extra Strom noch gibt, weil selbst wenn der Strom hätte, gäbe es nichts, was Strom brauchen könnte. Da gibt es nichts, außer den verfallenen Kram. So.
Ja. Und anscheinend nicht mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Stoffe oder sowas, die dafür sorgen, dass die Wunden von Menschen heilen oder sowas, ne? Also
ja,
wirklich
genau
dieser vollkommene
sowas,
Verfall sozusagen, ne? Genau, ja.
Genau.
Ja,
weil im Grunde die Leute hier hingekommen sind, wenn sie verletzt sind und die haben irgendwie die Hand aufgehalten und die Zeichen gemacht und damit war das Thema durch.
Genau.
Die brauchten das nicht.
Ach so, ja, stimmt. So kann man das natürlich auch lesen, ne? Also, dass generell vielleicht Wunden, dass vielleicht die Selbstheilungsprozesse der Menschen in dieser Stadt überhaupt nicht eingesetzt haben, sozusagen. Also, wie wenn ich mir jetzt einen Schnitt zufüge oder den Fuß stoße, dann hört das ja irgendwann auf, weh zu tun, sozusagen. Sondern, dass im Prinzip sich dadurch sowas fortgesetzt hat, dass alles immer nur per Knopfdruck so, oder mit so einem Zeichen per Magie gelöst werden konnte und deswegen sich der menschliche Körper vielleicht gar nicht dran gewöhnt hat, jetzt denke ich das wahrscheinlich zu weit, muss ich ganz ehrlich sagen,
gar
nicht dran gewöhnt hat, zu heilen.
Jetzt ist eine Ausfahrt vorbeigefahren.
Da habe ich mir währenddessen nämlich gerade gedacht, warte mal, nee, das ist jetzt, das geht.
Ich dachte, also was wir ja wissen, ist, dass die Leute von außerhalb, die normalen Menschen dorthin gegangen sind, zu den Landtrainern gesagt, hier, mein Sohn hat ein gebrochenes Bein, bitte mach mal was. Dann kam dieses Aonenzeichen, das Bein war wieder heile und die durften wieder gehen. Das habe ich irgendwie so verstanden. Die haben sich, die Landtrainer untereinander, da haben die sich wahrscheinlich ständig da irgendwelche blauen Flecken auf die Schulter gehauen und dann weggemacht.
Irgendwie den Arm abgeschlagen, einfach aus Spaß und dann
zack
ist er wieder da.
Ein paar Aonen hier und dann geht das.
Ja.
So.
Ja, was machen wir jetzt mit dem Arm, der da liegt? Abendessen? Das ist, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Abendessen.
Abendessen. Oh, ja, genau.
Und wo wir jetzt gerade bei den Aonen sind. Zu Beginn jedes Kapitels sind in diesem Buch Aonen abgebildet. Die werden hinten nochmal mit in so einem extra Glossar erklärt, was es bedeutet. Und Onen sind im Grunde so, ja, Wortfetzen, Silben oder sowas. Oder, ja, Silben, was auch immer. Mhm. Und es ergibt sich ein System, ja, innerhalb dieser Kapitel und der abgebildeten Aonen. Mhm. Und zwar ist es das erste Mal, als Raoden auftaucht, das erste Mal, als Sarena auftaucht und das erste Mal, als Raten auftaucht, sind jeweils das gleiche Aon, mhm, mit dem Namen Aon. Bedeutet, mhm, der, die, das Erste, mhm, oder Sprache. Mhm. Das zweite Mal, in dem jeder auftritt, ist das Aon Edo. Und Edo bedeutet Schutz und Sicherheit. Das dritte Mal, in dem alle auftauchen, ist Shao, so wie in Shaot. Mhm. Was bedeutet wie verwandeln oder verändern. Mhm. Ja? Und jetzt Raoden, das letzte, was wir gelesen haben, beginnt mit Ene. Also ich gehe mal davon aus, dass das nächste Kapitel von Sarene und Raten auch mit dem Ene Aon. Mhm. Also es gibt immer die, mhm, die hängen irgendwie zusammen. Mhm. Ich kann es noch nicht sagen. Mhm. Ich weiß noch nicht, was mir das bedeutet oder was das bedeuten soll. Aber irgendwie gibt es da ein System dahinter. Die sind jetzt nicht wahllos dahin gekleckert.
Ich muss darauf wahrscheinlich mal verstärkt achten, weil ich habe das letzte Mal schon nicht drauf geachtet. Da hast du mir das quasi beigebracht in dieser Podcast-Episode. Und ich habe es jetzt auch komplett. Mir ist gerade, als du es erzählt hast, ach fuck, stimmt, da wollte ich ja drauf achten.
Da sind ja noch Bilder drin.
Richtig, da sind ja noch Bilder drin, die ich mal angucken kann. Ja. Nee, da habe ich auch nicht drauf geachtet, leider. Ja. Aber klar, also es ist so eine Ankunft, dann Stabilität finden, also erstmal einleben irgendwie, ne? Und dann versuchen, irgendwie eine Transformation beizuführen. Das ist ja irgendwie auch das, was irgendwie so im weitesten Sinne passiert, ne? Also Raoden hat sich jetzt eingelebt sozusagen in dieser Stadt und beginnt jetzt sozusagen diese Umgebung auch zu gestalten auf eine Art und Weise. Sarene, ja, so langsam entdeckt zumindest oder kommt so langsam auf diesen Gedanken, dass dort irgendwas faul sein könnte und will ja jetzt auch auf die Mauer, wollte sich Elantris mal angucken, also da scheint es so ein Interesse zu geben, da verändert sich irgendwie etwas in ihren in ihren Gedanken sozusagen und Raten ist ja sowieso von Beginn oder ist jetzt wieder, da beginnt ja jetzt quasi dieser Gestaltungsaspekt sozusagen, ne, dieses Zusammenrufen der, ja, Adligen und so, ne, und jetzt geht's darum, diesen Schuh Derrit sozusagen in der Stadt zu verbreiten irgendwie. Ja, das ist jetzt aber auch, vielleicht ergibt sich ein klareres Bild, wenn wir zukünftig auf die Symbole oder ich zukünftig auf die Symbole achte. Du wirst es ja mit Sicherheit weiterhin tun.
Ja, ja. Ich habe dem jetzt erstmal nicht so viel Bedeutung beigemessen, weil ich jetzt auch nicht irgendwie, ich bin jetzt auf diesem Oberthema nicht. Hm. Weißt du, in dem einzelnen Kapitel Trilogie, nenne ich es jetzt mal, ja, mhm, was, ob die jetzt alle das gleiche Thema irgendwie teilen, sowas wie erster Auftritt, Entdeckung, Umwandlung, was auch immer, so, das war mir dann erstmal gar nicht so wichtig. Mhm. Wollen wir nochmal ganz kurz zu Onkel Keen und seiner Familie kommen?
Können wir gerne machen, ja.
Ja, also wir lernen so ein bisschen mehr über Keen und seine Familie kennen, wir erinnern uns, Onkel Keen ist der Onkel von Sarene, mhm, aus Theot, der irgendwie einen Streit mit ihrem Vater hatte und seinem Bruder dementsprechend und seiner Titel und Ländereien irgendwie beraubt wurde und wurde abgesägt im, mhm, Grunde. Mhm. Royal abgesägt und er hat gesagt, ciao Leute, ich pack's dann, ich gehe in die Welt. Mhm. Und da war er irgendwie unterwegs und ist dann in Arelon gelandet und hat dort in Kay seine Familie aufgebaut. Mhm. Und wir finden heraus, dass Keen dort von König Yardon gefügsam gemacht werden sollte, indem der, wie er es halt immer macht, mit Titeln und Ländereien irgendwie bestochen werden, mhm, sollte. Ne? Mhm. Deswegen hat ja König Yardon vorher alles enteignen lassen. Mhm. Aber Onkel Keen hat das abgelehnt, die ganze Nummer. Und ich würde mal ganz kurz einen kleinen Text Abschnitt vorlesen, und zwar in dem Lukel Sarene erklärt, was das alles so zu tun hatte miteinander. Yardon kann nicht anders, und damit meint er dieses gefügsam machen durch Titel und Ländereien. Er schreibt, ich lese weiter. Das gesamte politische System des Königs basiert auf dem Gedanken, dass finanzieller Erfolg das Herrschen rechtfertigt. Vater, also Onkel Keen, ist außerordentlich erfolgreich und laut Gesetz adelt Reichtum. Der König ist nämlich törichterweise davon ausgegangen, dass jeder Reiche, genauso wie er denken und sich ihm folglich niemand widersetzen würde, solange er nur allen wohlhabenden Titel verleihe. Im Grunde ist Vaters Weigerung, einen Titel anzunehmen, eine Methode, um Jadons Herrschaft zu untergraben. Und das weiß der König ganz genau. Solange es auch nur einen einzigen reichen Mann gibt, der nicht zur Aristokratie gehört, hat das aurelische Adelssystem einen Makel. Und das zeigt so ein bisschen diese Kurzsichtigkeit vom König. Der sagt, ich habe dir doch was geschenkt, warum willst du das nicht? Also jeder will das.
Ja.
Warum willst du das nicht? Mhm. Und schon, also der König ist so unflexibel in seinem Denken, dass dieses ganze System total bröckelt. Mhm. Offensichtlich haben wir einen Onkel Kien, auch sein Kind mit seiner Frau Lukel und Jala sind erfolgreiche Kaufleute. Mhm. Also da ist die haben so ein, ist wie so eine kleine Gegenkraft dazu, aber unabhängig vom König eben.
Mhm. Weil der König ja auch dieser Anführer oder Vorsitzende, glaube ich, der Kaufmannsgilde war und dementsprechend ja auch ja sozusagen die Spitze des Eisbergs dieser Kaste sozusagen oder dieser Klasse sozusagen ist, ne? Also es geht ja im Prinzip um das Anhäufen von Kapital und der kann sich in seiner Logik gar nicht anders vorstellen. Ja, das muss ja jeder irgendwie haben, ja. Dieses Mindset, ne?
Ja,
so
genau,
dieses,
richtig.
Von unten nach oben kommen sozusagen, Gewinn anhäufen, Häuser kaufen, Kapital erwirtschaften, reicher werden und so weiter und so fort, ne? Und in seiner Logik geht das überhaupt gar nicht anders und ich finde es ganz spannend, dass hier von Adelssystem gesprochen wird, weil das gibt's ja gerade mal 10 Jahre im Endeffekt, ne? Und es ist ja, also dieses System, dass man durch das Verschenken von Kapital im Endeffekt, weil nichts anderes ist, das ja dann auch reich wird und sozusagen, darauf beruht ja ein System, was so in diesem Sinne ja auch gar nicht durchdacht sein kann im Endeffekt, ne? Oder irgendwie mal reflektiert worden sein kann im Endeffekt, ne? Oder das ist ja im Prinzip einfach eine sehr einfache Logik des Folgens von Gelüsten, könnte man auch wieder sagen,
ja,
ne? Oder von
absolut,
Bedürfnissen, ne?
Ja.
Also sowas Antireligiöses dann in diesem Sinne auch. Und dementsprechend kann er sich gar nicht vorstellen, dass es noch andere Werte außer dieses gibt, zum Beispiel sowas wie die familiäre Wärme, die wir ja bei Kien die ganze Zeit haben, wenn wir an diesem Essenstisch sind, ne? Das ist ja so dieses genaue Gegenteil eigentlich davon, ne? So dieses lustige Beisammensein, so dieses sich drüber lustig machen, was der Vater wieder gekocht hat und so, ne? Und dieses Warme einfach, ne? So dieser totale Kontrast zu dem, wie wir eigentlich den Thronsaal auch als Raum erleben, wo sich der König dann bewegt, ne?
Ja, und das macht's natürlich für Raten leicht, ne? Zu sagen, Leute, also offensichtlich ist das System hier so, jeder, der solidarisch sein soll, wird beschenkt und ich beschenke euch auch. Dann seid ihr jetzt mir solidarisch, ganz einfach.
Ja,
ich schenke euch nur ein bisschen mehr.
Genau, ich mache euch ein bisschen reicher im Prinzip.
Ich mache euch nur ein bisschen reicher.
Jetzt noch warten,
dann kommt doch zu mir.
Ja.
Ja, klar, dann machen wir es halt so. Da gibt es keine Überzeugung.
Ja.
Ja, da gibt es keine Idee dahinter, die nicht irgendwie materiell begründet ist. Sowas wie, wir wollen das Beste für Arelon, was auch immer das bedeutet. Oder wir wissen, dass dieser König auf jeden Fall der König ist, den wir uns vorstellen, weil der verkörpert irgendwas. Nee, gibt's nicht. Der König macht uns reich. Fertig.
Genau.
Und der nächste König, der uns reich macht, ist unser König.
Richtig. Und das ist im Prinzip, zeigt so ein bisschen auch diesen moralischen Verfall, der hier stattgefunden hat und der eben genau durch diesen Herzog auch gezeigt wird, ne? Also dieser Typ, der überall Schmuck hat, ne? Der so verschwenderisch gezeichnet wird sozusagen, ne? Und der dann eben auch noch, um sozusagen das Bild komplett zu machen, dieses Wundmal auf der einen Seite seines Gesichts hat und das ist ja auch nochmal dieser Hinweis, im Prinzip moralischer Verfall, es ist, oder Verfall generell, ne, der Körper verfällt so ein bisschen oder das Gesicht verfällt so ein bisschen sozusagen, ist verwundet, es ist was rausgeschnitten vielleicht irgendwie auf eine Art und Weise oder was weg.
Wissen wir zu wenig.
Irgendwie sowas wie Menschlichkeit, die hier im Prinzip fehlt, wenn man es mal so plakativ irgendwie darstellen möchte, ne. Also im Prinzip finde ich diesen Herzog als Symbol einfach sehr, sehr gut, um das zu symbolisieren, ne. Es ist ein bisschen einfach, diesen moralischen Aspekt hier mit reinzubringen, finde ich persönlich, aber es funktioniert in der Logik dieser Geschichte ziemlich gut. Ja,
aber ich finde, das stärkt irgendwie Onkel Kien noch so.
Ja, das stimmt.
Der irgendwie sitzt und kocht für seine Familie und gleichzeitig ist er irgendwie in einem recht aktiven Widerstand dem König gegenüber.
Ja.
Und gleichzeitig noch selber noch irgendwie erfolgreich unterwegs.
Mhm.
Auch sein Sohn Luke und seine Frau Jalla, die ja aus Fjorden kommt, dürfen wir ja auch nicht vergessen, ne? Also die
Na, aus diesem anderen Svorska oder so, ne? Dieses andere war das ja noch. Sworden war das ja, was auch so skandinavisch klang, ja.
Das war, glaube ich, auch noch so eine Kolonie von Fjorden.
Genau,
im Grunde.
Ja.
Ja, genau. Ja. Und dann wissen wir noch von, oder erfahren wir, dass Kaiser, eine ein jüngeres Mädchen, irgendwie ziemlich hochgebildet ist und irgendwie so 4 bis 5 Sprachen da irgendwie spricht und wohl den Gelehrten auch beweisen möchte, dass man auch 6 oder 7 Sprachen sprechen kann, ohne durchzuknallen oder irgendeine Sprache zu verlieren. Und wir haben noch einen Adien, der irgendwie zerstreut wirkt und irgendwelche Zahlen vor sich hin murmelt und immer mal Elantris fallen lässt, diesen Begriff. Aber der nimmt so richtig gar nicht teil irgendwie an diesem Gespräch. Das ist so der kleine Weirdo am Tisch.
Ja, genau. Bei dem konnte ich mir auch kein so richtiges Bild machen. Ne? Aber genau, bei der kleinen Tochter, sie ist ja auch diejenige, die, glaube ich, die Gemeinschaft dann über diese Kunstepochen aufklärt, ne? Was es da alles gibt. Und das ist ja das, wie, oder diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es beschrieben hat, Sarene bezeichnet das ja dann als irgendeine Kunstepoche, die es auf jeden Fall nicht gibt. Und sie sagt dann, nee, das gibt's ja gar nicht, es gibt das und das und das und das. Und sie kann das dann alles aufzählen und wird ja dann auch ermahnt, dass sie nicht so angeben soll, sozusagen. Ne?
Genau.
Das macht die ganze Geschichte aber auch nur ein bisschen menschlicher, sozusagen. Ne? Oder ich sag mal so, arbeitet so ein bisschen die unterschiedlichen Charaktere als Subjekte im Prinzip in dieser Geschichte nochmal heraus, ne? Dass diese Kinder, dass in den Kindern quasi auch noch so etwas noch Ungeformtes, Individuelles steckt, so etwas Menschliches im Endeffekt dann auch, ne? Und das ist, glaube ich, die Funktion.
Ich glaube aber, Kaises Fähigkeit, genau wie Adiens Fähigkeit mit Zahlen und Elantris und so weiter, wird später nochmal wichtig werden.
Ja, das kann sein, ja.
Also ich glaube, dass die Familie von Onkel Keen später nochmal wichtig werden wird, um Sarene darin zu unterstützen, irgendwelche, sagen wir, geheime Bücher zu entziffern, deren Sprache man nicht mehr kennt, aber Kaiser. Oder dass es verschiedene Zahlenkolonnen zu entziffern gibt, die Adien wohl irgendwie rausgefunden hat. Was weiß ich. Dafür ist es irgendwie, da war zu lange die Kamera drauf. Es wurde zu sehr nach vorne geholt, dieses, dass Kaiser so gebildet ist und dass Adien irgendwie mit Zahlen zu tun hat, und auch, dass schon wieder ein Essen stattfindet in dieser Familie, das hätte man ja auch einmal machen können und ich meine, Sarene könnte auch anders einfach ihre Zeit verbringen oder einzeln mit den Leuten.
Das ist ja so ein bisschen meine These gewesen, deswegen habe ich das auch gar nicht so als so stark gelesen. Das ist ja meine These gewesen mit den Pausen zwischendrin sozusagen, ne? Diesen familiären, warmen Pausen zwischen diesen, dann doch etwas, nicht staccatohaften, aber dieser geballten Informationsflut, die man dann zwischenzeitlich dann mal bekommt sozusagen, ne? Immer noch auf eine sehr ansprechende Art und Weise präsentiert, aber trotzdem ist es ja schwer, durch diese ganzen Begriffe durchzusteigen. Und ich finde es auch, das zahlt auf das ein, was ich eben gesagt habe, diesen Aspekt der Individualisierung von Figuren ziemlich spannend dahingehend, auch weil es ja auch ein Gegenpol zu dieser schon wahrscheinlich eher gleichmachenden Religionsgemeinschaft der Shu-Derrit ist, ne, die das Land dann so überziehen soll, sozusagen. Ne? Also, dass dort noch so etwas wie Individualität, Menschlichkeit drinsteckt, die erhaltenswert ist, auch in der Logik für uns als Leser sozusagen. Ne? Also, die sollen ja nicht die kleine Tochter dann irgendwie in den Orden eintreten sehen, sozusagen, damit diese ganzen Leidenschaften, die da offensichtlich drinstecken, nicht mehr ausgelebt werden können. Ne?
Ja, ich denke, dass eher so Richtung, da gibt es ja dieses Konzept von Chekhovs Gun, also Chekhovs wie Pistole, Knarre oder was, das ist irgendwie so ein Prinzip, wenn du die Knarre erwähnst irgendwo, dann benutzt die später auch. Dann ist das so ein Red Herring und lenkt das ab, weißt du? Deswegen denke ich eher so, diese Fähigkeiten jetzt hier könnten später nochmal wichtig werden.
Das schließt sich ja nicht aus. Ganz im Gegenteil. Wenn es tatsächlich so kommt, wie du das denkst, dann stärkt das ja sogar diesen Aspekt nochmal.
Ja, klar.
Ne? Von daher bedingt sich das auch.
Ja, genau.
Ja, geil. Ich warte nur noch auf deine Begriffe, weil ich bin durch mit meinen
ich gucke gerade nochmal
ganz kurz. Also wenn du was hast, dann erzähl gern. Ja.
Wir haben noch ein bisschen was zu Ratens Plan des Hasses, habe ich das genannt. Denn seine Idee ist es ja, die Elantria irgendwie als böse darzustellen. Und dafür gibt es irgendwie noch ein Konzept, das war wieder etwas Neues. Ne? Und zwar will der in Umlauf bringen, dass die Elantria von Sfrakis, S-V-R-A-K-I-S-S, Sfrakis, besessene Menschen seien. Und dieses Sfrakis ist wohl so ein Gegenpol zu den Göttern oder was auch immer, den guten Geistern oder so.
Es wird gesagt, dass es Seelen der Toten sind, die Yadeth gehasst haben. Ne? Also Yadeth in der Logik dieser Religion sozusagen wäre das Gute, das Erstrebenswerte. Und alle, die Yadeth sozusagen ungesonnen sind, sind dann die bösen Seelen sozusagen und werden bestraft.
Genau. Ich glaube, es wurden ja auch teilweise als Dämonen bezeichnet. Ja, ja. Also wenn man das jetzt runterbricht, ohne diesen neuen Begriff, dann will Raten sagen, die Elantrier sind von Dämonen besessen, führen nichts Gutes im Schilde. Und was ein bisschen passend wäre, weil die Menschen irgendwie davon ausgehen könnten, dass diese Elantrier oder dieser Fall dieser Elantrier eine Strafe von Gott oder der Götter oder irgend sowas war. Das heißt, die sind mit Absicht bestraft worden, weil die mit Absicht böse waren.
Absolut.
Die mussten fallen. So.
Das wird zu Beginn unseres sechsten Kapitels direkt aufgemacht, dass das ja quasi von Yadet initiiert sein könnte, diese Strafe. Also der Reot sozusagen. Ne?
Ja, ja.
Also das wird, glaube ich, von Dilaf gesagt oder vermutet. Bin mir gerade gar nicht sicher, wer das dann zur Sprache bringt. Aber es könnte eine Strafe von Yadeth. Jadeth sein. Also muss auf jeden Fall Jadeth, also es muss ein kurzes A sein.
Jadeth.
Ja. Durch das Doppel, der Doppelkonsonant bewirkt die Vokalverkürzung davor.
Ja. und einen interessanten Punkt noch fand ich, dass es irgendwie Schätze in Elantris gibt, von denen die Leute draußen wissen, aber im Grunde niemand reingeht. Mhm. So, wir hatten das letzte Mal schon die Überlegung, warum gehen die jetzt einfach nicht nach Elantris rein? Mhm. Also warum hocken die da alle draußen, machen die Türen zu? Mhm. Und es gibt so irgendwie die Überlegung, dass da, also kleinere Banden gehen da nicht rein, weil die einfach viel zu viel Schiss haben. Mhm. Ja, da gibt es ja diesen offensichtlich dämonischen Überbau. Mhm. Und dass große Banden von den Fjordellen kontrolliert werden. Und es würde bedeuten, wenn die da reingehen würden, wäre das ein Angriff der Fjordellen gegen das Land. Und dafür ist es einfach noch zu früh. Mhm. Ja. Und dass die reichen Kaufleute aus Kay im Grunde bestochen werden, da nicht hinzugucken und nicht hinzugehen, da irgendwas zu tun. Mhm. Also irgendwie, aber das alles wirkt sehr vorübergehend. Mhm. Das sind so Absprachen, die funktionieren nur, wenn sich wirklich alle dran halten. Und wenn sich keiner dran hält, dann kann man auch nichts machen. Mhm. Weißt du, ich meine, das ist so, so wackelig. Mhm. Wenn jetzt einer davon sagen würde, Leute, wir gehen heute nach Elantris,
ja.
Also dann stehen da zwei Wachen davor und sagen,
klar,
ihr dürft da nicht rein, doch. Also, oder auch nicht. Niemand weiß das. Man geht halt einfach nicht rein.
Ich würde jetzt einfach an ihnen vorbeigehen. Und na, aber dann gehen sie doch.
Ja.
Wenn sie sehen, was sie davon haben.
Das ist so unausgesprochen, dass da niemand reingeht. So,
ja.
das darf man nicht, aber das, warum nicht?
Noch,
das haben wir nie so gemacht. Ja. So die Nummer. Das haben wir noch nie gemacht.
Ja. Das ist tatsächlich eine gute Frage, warum man nicht reingehen kann, ne? Weil wenn die Leute reingehen wollen, dann sollen sie es auch tun, ne? Also ich meine, da hat ja die Welt oder keinen Nachteil davon, sozusagen.
Ja, oder ist es so ein Aberglauben mit verbunden, wenn ich da jetzt reingehe, werde ich dann automatisch auch zum Elantrier, ne? Da hat natürlich gar keinen Bock drauf.
Ja, ja,
weil die sind ja am Anfang davon ausgegangen, dass das wieder so eine Seuche ist.
Ja, ja, genau. Richtig. Aber du wirst ja quasi außerhalb, davon erwählt, sozusagen. Also wenn du außerhalb bist schon.
Ja.
Ne? Deswegen, das wäre tatsächlich ein interessanter Gedanke, vielleicht sehen wir das noch, dass irgendeine andere Figur von außen mal da reingeht und
Sarene
zum Beispiel, und sie kann sich dann einfach da durchbewegen, ohne Probleme vielleicht. Ne?
Und ich sag dir, Sarene geht nicht mit Absicht rein, sondern sagen wir Aiden oder Kaiser, ihre kleinen Cousins und Cousinen laufen da rein.
Ach so, ja.
Gut. Einfach um zu gucken. Hm. Und Sarene geht hinterher. Oh mein Gott, jemand die Kinder. Ich gehe rein, ich hole sie. Und dann ist sie da mit drin und sieht, mir passiert nichts.
Ja. Ich kann hier überall langlaufen.
Ich kann ständig rein und raus.
Oh, ich habe mir einen Zeh gestoßen. Naja, das ist gar nicht so schlimm.
Ein kurzes Au.
Ja. Ja, also sie ist dann nicht quasi dann...
ich glaube, sie ist... Ja. Ich kann mir vorstellen, sie wird diejenige, die zwischen den Welten hin und her geht.
Falls es so passiert, ja, genau. Also das falls es dieses so hin und her... bist du sehr sicher, ja? Falls es so passiert, auf jeden Fall, ja. Während Raoden ja anscheinend immer weiter leidet, ne? Der hat ja noch eine Wunde bekommen, weil er zu einem Backstein schmeißen wollte. Hat er sich die Hand noch...
Ja, gewinnt, und dann können wir jetzt mal ganz kurz, genau, das wird weitergehen, die häufen sich ja die Sachen an. Und ich glaube, wenn die irgendwann rausfinden, wie das Zaubern funktioniert, ist der erste Zauber, ist wahrscheinlich sowas wie die Schmerzen, die unerträglich geworden sind, geheilt werden können. Mhm. Ich sag's dir. Mhm. Das ist so eine Nummer, letzter Moment, der Schmerz ist so groß, alles auf eine Karte, wir überlegen nicht mehr, sondern der Instinkt übernimmt und dann malt er mit der letzten Kraft und Schmerzen diese eine, dieses eine Aeon und dann funktioniert es.
Wenn er dann von Schmerz geplagt fest genug daran glaubt, sozusagen, dann passiert es,
Ganz genau.
Luke Skywalker muss die Macht.
Und das ist der Hinweis darauf, dass die Elantrier einfach nicht mehr geglaubt haben.
Ja, vielleicht. Ja.
Deswegen sind sie gefallen.
Ja. Ist schon weit gedacht jetzt.
Ja, das Buch schreibst du ja von alleine.
Ja, ist so easy. Kein Wunder, dass er das so schnell fertig bei der Brandon. Yeah. So. Ja, bin mal gespannt, ob das so passiert. Also ich bin mal, also ich glaube, es dauert noch ein bisschen, weil ich glaube, dass gerade unsere neu geformte Gruppe noch ein bisschen ihre Fähigkeiten zeigen muss. Gerade
Raodern.
Genau. Raoden drumherum. Ja. Gerade die jetzt erst hergestellten Schuhe brauchen ja eine Art oder müssen ja noch eine Weile sozusagen halten oder die Schmerzen so ein bisschen abhalten zumindest. Ne? Also es muss sich noch ein bisschen auszahlen alles. Das Dach muss noch gebaut werden und so. Ne? Das taubert sich ja nicht.
Verhandlungen müssen noch geführt werden.
Absolut, ja.
Mit den anderen Mitgliedern.
Genau, den anderen Banden meinst du, ne?
Mit den anderen Banden. Wahrscheinlich macht er so ein Kevin allein zu Hause Ding und macht ein paar Fallen vorne rum.
Ach so, ja, das kann auch sein. Meinst du, wir haben so eine kleine Invasion von
einem. Nur die werden kommen und sich das holen. Was meinst du? Ja, kann sein. Die Butter lassen sie sich nicht vom Brot nehmen.
So sagte es einst. Der große Elantri.
Der große Erich Kästner hat es gesagt.
Genau. Die Butter lassen sie nicht vom Brot nehmen. Ja, man muss mal gucken. Bin mal gespannt. Ich habe gar nicht so viel zum Ausblick im Vergleich zum letzten Mal.
Wir lassen uns jetzt mal ein bisschen drauf ein. Gucken mal, wie es weitergeht. Ich habe wirklich Lust drauf, da jetzt einfach weiterzulesen. Ja. Wirklich, es macht total Spaß. Es macht total Laune.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch die Passagen, also das hat jetzt zu Beginn ein bisschen negativ geklungen, ne? Ich finde es auch sehr gut, ne? Aber es sind immer so kleine Passagen, die mich dann, dieser ganze Politikkram, der reißt mich gerade so ein bisschen raus. So. Gerade wenn man so ein bisschen Nachrichten liest und sowas, dann wird man doch immer eher so ein bisschen erinnert an die aktuelle Weltlage und aktuelle Diskussionen rund um Erbschaftssteuer und so weiter, die wir gerade haben. Und da hat man diese ganzen Auseinandersetzungen zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern wieder sozusagen.
Ach so, mein Gott, ja gut, so. Dann vielleicht liest du einfach, solange wir das Buch lesen, keine
nur
Nachrichten.
Ich lese nur die Raoden-Passagen. Ich lese nur die Action-Passagen.
Nein, keine Nachrichten, meine ich.
Ach so, ja, das kann auch sein, ja. Ja. Ja, wer weiß.
Gut.
Haben wir ein paar Monate vor uns, auf jeden Fall. Ja, alles gut.
Gut.
Nee, ich freue mich auch drauf. Also wie gesagt, gerade die Raoden-Passagen sind sehr schön und ich bin auch sehr gespannt, wie das weitergeht, wie sich dann das ist so eine kleine Antizipation von mir, dieser Mob dann in Kay noch formt sozusagen, also wie es Raten schafft, dann doch einen großen Teil der Bevölkerung für seine Sache zu gewinnen.
Und, irgendwie, das haben wir noch gar nicht erwähnt, mein Gott, Sarene geht doch zum Untergrund.
Ach so, ja, stimmt.
Die will doch an dem Untergrund teilnehmen.
Ja, richtig, das werden wir das nächste Mal sehen, genau. Richtig.
Weil Luke hat ihr gesagt, pass auf, es gibt eine Untergrundgruppe, ja. Raoden war da irgendwie Teil davon, aber das ist jetzt irgendwie aufgelöst und sie will das trotzdem. Es gibt noch ein Treffen,
es gibt noch ein letztes Treffen
und da geht sie hin und dann überzeugt sie die Leute weiterzumachen. Mhm. Und sie wird Kopf dieses Untergrundding und dann ist sie aktiv.
Ja.
Dann ist sie raus aus diesem passiven, ich gucke erstmal, was hier Phase ist und dann gestaltet sie.
Ja. Und gleichzeitig beginnt ja Raten mit seinen Plänen sozusagen, das ist ja auch so ein kleiner Cliffhanger, dass er diesen einen Typen dann in der Ecke noch trifft und sag mal, dass er den Herzog, das ist der Herzog, ne, dass er den Herzog, nochmal auf den Herzog extra zugeht und sagt, hier für dich habe ich ein besonderes Angebot, ne, und
damit endet es
ja. Ja, geil. Sehr schön. So, können wir mal gespannt sein, was passiert so. Also wir haben auf jeden Fall einige Stränge, die ausgelegt wurden.
Aber auf jeden Fall sammeln alle Leute um sich. Mhm. Raoden sammelt die Leute dort, Raten, die Adligen und Sarene wird den Untergrund sammeln.
Ja. Schauen wir mal.
Geil. So, was lesen wir denn zum nächsten Mal?
Stimmt, das muss man auch noch sagen. Wir lesen die Kapitel 11 bis 14. In unserem Fall die Seiten 197 bis 300. Piper Verlag, Elantris von Brandon Sanderson.
Dann vielen Dank fürs Dranbleiben, Zuhören, Mitdenken und viel Spaß beim Mitlesen fürs nächste Mal oder eben auch nicht und dann warten. Bis später und tschüss.
Ciao, macht's gut.